Herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 46. Mein Name ist René und außerdem heute im Kernkompetenzteam der Marvin
Hallo.
und der Sebastian.
Hallo.
Bevor wir gleich zu dem Spiel vom vergangenen Wochenende kommen und zu dem Thema, ob wir den scheiß BVB nun schlagen können oder nicht, kleiner Hinweis, ich habe so ein bisschen hier mit dem Audio-Setup gespielt. Ich hoffe, dass das Produkt, was nachher hinten dran rausfällt, so halbwegs brauchbar ist. Falls es nicht so ganz brauchbar ist, dann bitte ich jetzt schon um Entschuldigung und würde mich auf jeden Fall auch über Feedback freuen, ob das mit der Soundqualität jetzt dann doch vielleicht nachher besser oder schlechter geworden ist, weil noch kann ich das Zeug zur Not zurückschicken. Ja. Dann lasst uns aber doch vielleicht einfach erst nochmal wie üblich über das Spiel vom vergangenen Wochenende sprechen. Ich habe es mir nicht im
Wochenende.
Stadion angucken können, aber ihr wart, glaube ich, beide da, oder?
In der Tat, in der Tat. Wir haben beide da, haben uns auch kurz vorher getroffen. Was soll man großartig über das Spiel erzählen? Es war eigentlich kein Spiel, also es war jetzt nicht existent, zumindest von der Eintracht hat man eigentlich nicht gemerkt, dass irgendwas großartig gemacht werden sollte. Ich würde fast sagen, es war eine Nichtleistung. Vielleicht kann man das auch über 812 BGB irgendwie zurückfordern, das Geld, ja, keine Ahnung. Aber es war halt einfach desaströs. Ne? Das war so mehr oder weniger die letzte Chance, die wir hatten. Und die wurde grandios versemmelt. Also ich war wirklich, wirklich enttäuscht, weil ich glaube, wie viele Torchancen hatten wir? Ich glaube, wir hatten eine Torchance, das war dieses komische Gedusel, wo dann der Ball wahrscheinlich irregulär, nee, nicht irregulär ins Tor gegangen ist und es ja leider kein Tor war. Aber an sich, wir hatten keine Torchance, dass wir Tore fangen, war klar. Aber wie die Art und Weise, wie die Mannschaft gespielt hat, war erschreckend.
Also für mich war das zurück zu Skibbes Zeiten, ja, zu Skibbes schlechtesten Zeiten. Das war, ich meine, das ist jetzt schon irgendwie Ironie, aber man muss das, glaube ich, schon also sehen, weil ernst nehmen kann man das wirklich nicht, was auf dem Platz da gezeigt wurde. Und letztendlich auch, dass man gegen die schlechteste Auswärtsmannschaft der Liga ja, wirklich nicht nur verliert, sondern so verliert, ohne wirkliche Torschüsse. Und selbst das Tor, wenn das gegolten hätte, war es ja auch keine, es wäre auch dann mehr Gedusel als sonst was. Letztendlich muss man sagen, danke Köln, dass ihr genauso blöd seid wie wir. Ein Tick cleverer wart ihr, sonst hätten wir wahrscheinlich aber 5-6-0 verloren. Aber unglaublich. Ich meine, das Ganze war, abgesehen davon, war nicht schon die Mannschaft schlecht, sondern der Trainer war ja auch wieder großartig in seinen Auswechslungen. In der 90. Altintop Top für Caio, dann in der 75. aus pure Verzweiflung, weil es die Fans gefordert haben. Aber Natidis für Fenin, ja, total krank und der Stolpergrieche bleibt da drauf stehen. Also, das war wirklich das erste Mal, habe ich mir gewünscht, seit ich zur Eintracht gehe, dass ich es einfach hätte sein lassen oder ja, am besten wäre ich draußen geblieben, hätte ein Pipeline mehr getrunken und wäre einfach wieder heimgefahren, ohne ins Stadion zu gehen. Das wäre ein wesentlich schönerer Nachmittag geworden.
Ja, also ich muss wirklich sagen, es war, also man hat, nach 15 Minuten hat sich bei mir auch wirklich die Resignation eingestellt. Ich glaube, wann haben wir das Gegentor bekommen? Ich denke, so, na, gut 24 Minuten, ja.
Ja.
Danach war der Käse auch gegessen. Also, man hat gemerkt, so die ersten 15 Minuten war es auch so, dass die Eintracht mal nach vorne gespielt hat, der Kampf hat teilweise auch gestimmt. Also, Ochs, da können wir vielleicht nachher noch kurz drüber reden. Gab es ja einige Unstimmigkeiten, aber man konnte ihm den Kampf da nicht absprechen. Aber die Mannschaft hat sich dann kollektiv nach dem 1-0 auch komplett hängen lassen. Und es gab zu keiner Zeit ein Aufbäumen, wo du gemerkt hast, da geht jetzt noch was. Und es war so ein monumental wichtiges Spiel. Ich denke, wir haben in der letzten Woche ja auch eindrücklich darüber geredet. Und dass dieser Knackpunktcharakter, den das Spiel hatte, dass der gar nicht auf die Mannschaft übertragen werden konnte, das hat mich schon sehr negativ beeindruckt.
Ja, aber damit war zu rechnen. Ich habe vorher gesagt, ja, wenn wir in Rückstand geraten, dann ist das Ding durch. Wir drehen, wenn wir es beim besten Willen nicht. Wir müssten mal in Führung gehen, mal gut spielen, mal in Führung gehen, mal dann auch über ein paar Minuten mal die Führung halten, verteidigen, weiter in Offensiv spielen und dann geht das auch, wie man halt Offensivfußball spielt. Ja. Aber das war klar, wenn du das Tor fängst und auch dann so fängst, durch einen Stellungsfehler in der Innenverteidigung, obwohl man dann ja dem Duda vielleicht nicht so einen großen Vorwurf machen kann wie dem Russ, aber dann ist das durch. Ja. Dann ist es einfach durch. Ja, aber nichtsdestotrotz, der große Vorsitzende hat ja nach der Halbzeit noch eine Leistungssteigerung festgestellt. Ich glaube, da war er ein bisschen so alleine. Das waren dann noch so ein bisschen Durchschalteparolen. Da ist er dann aber auch relativ schnell wieder von abgewichen von der Position.
Es gab glaube ich, mal 5 starke Minuten, also was heißt stark? Starkes Oberliga-Niveau, ja. Also so, da gab wo man mal ein bisschen gemerkt hat, na gut, jetzt haben sie auch mal die gegnerische Hälfte passiert und so, ja, also tut mir leid, ja. Aber es war nichts Großartiges, das muss man sagen. Ich will noch mal ganz kurz sagen, die Innenverteidigung, klar, war jetzt nicht das Beste, aber das war ein 17- oder 18-jähriger Junge, der Julian Dutter, den habe ich ja auch schon öfter im Podcast genannt, an dem kann man das auch überhaupt nicht festmachen, weil man muss ja auch mal ganz klar sagen, dass wenn man mit der Mannschaft, mit der Innenverteidigung oder mit der Verteidigung generell Tore fängt, gegen egal welchen Bundesligist, ist zu erwarten. Aber es kommt darauf an, auch endlich mal Tore zu schießen. Aktionen vorzubereiten, die einen Angriff leiten können, die einen Angriff führen können, das ist komplett ausgeblieben. Und in der Offensive sind wir ja größtenteils noch mit genauso besetzt, wie wir am Anfang der Saison waren. In der Defensive kann man sagen, okay, da sind viele Bausteine weggefallen, die uns natürlich das ein oder andere Tor gekostet haben. Aber in der Offensive, da musst du einfach Tore schießen. Und gerade gegen den auswärts schwachen 1. FC Köln, die ja selbst höchst fahrlässig gespielt haben und mit ihren Torchancen umgegangen sind, wie als wenn sie hier auf dem Christkindlmarkt und hauen sich ein, was weiß ich, ein Lebkuchen nach dem anderen rein. Ja, meine Güte, die haben so viele Torchancen verdattelt, aber warum hat sich das nicht gerecht, weil es die Eintracht war? Gegen jeden anderen Verein hätten die auch 3-0 einen auf den Sack bekommen, weil Köln auch schlecht gespielt hat.
Ja, aber das war, also ich meine, in der Abwehr, das ist natürlich schon die Viererkette, ja. Das ist natürlich dann auch schwer, gerade in Verteidigung mit Abstimmung Russ, Duda, das ist natürlich klar, dass das nicht hundertprozentig funktioniert, dass das natürlich dann so eine auswärts schwache Mannschaft, die Köln ausnutzt, so eiskalt ausnutzt, ist dann natürlich ärgerlich. Aber das Problem ist, und da bin ich vollkommen bei dir, Marvin, das ist das Mittelfeld, aber nicht nur offensiv. Offensiv, glaube ich, liegt das Problem eher wirklich im Sturm, weil Chancen hatten wir genug die letzten 10 Spiele. Ja, wir hätten ja durchaus das eine oder andere Tor machen können. Aber das Problem ist auch ganz klar in der Rückwärtsbewegung und es sind einfach zu viele Ballverluste im Mittelfeld, die dann zu Chancen für den Gegner führen. Und also das stimmt im ganzen Kollektiv nicht. Also es ist mir echt schwer gefallen, jetzt einen Spieler rauszupicken und sagen, der war einfach grottig scheiße, der war so schlecht. Es war einfach kollektiver Schrott, den die Eintracht abgeliefert hat. Und das war nicht einer schuld und das war auch nicht der Duda schuld oder der Russ schuld oder sonst wer, dass das Tor gefallen ist. Ja, da war eine ganze Kette von Fehlern vorweg. Es war einfach kollektives Versagen, muss man einfach so sehen. Da schließe ich den Trainer auch gerne mit ein.
Ohne Frage. Ja, René, wie hast du das Spiel? Hast du das Spiel verfolgt? Du hast es am Fernseher gesehen?
Ich habe es mit viel, viel Wehmut am Fernseher verfolgt. Die ersten 5 Minuten war ich nach der Meinung, oh, da könnte durchaus irgendwas gehen, aber das müssen dann, glaube ich, diese starken Minuten gewesen sein, weil danach war es dann doch irgendwie, ja, hat nachgelassen und ja, ich war dann mehr enttäuscht, als dass ich jetzt irgendwie Frust hatte oder irgendwas. Ich meine, die ganze Saison ist ja dann ab der Winterpause so schlecht gelaufen und wir hatten vorher viel Glück in den Spielen davor und ja, irgendwann war klar, dass das Glück aufhört. Es war halt blöd, dass es jetzt ausgerechnet in dem Spiel war, aber gut.
Ja gut, ich muss auch sagen, also Glück war das jetzt. In den letzten Spielen hatten wir auch kollektiv eigentlich kein Glück. Also ich glaube, das einzige Spiel, wo wir mal Glück hatten, war Wolfsburg, ja. Also ich meine...
Nein, ich meine jetzt Glück in dem Sinne, dass die anderen Mannschaften halt eben einfach nicht gepunktet haben.
Ach so, ja gut, ja, das Glück hat uns genau... Das war ja ganz fatal. Bei dem Mainz-Spiel, ne, als die ganzen anderen da halt auch extrem gut gepunktet haben und wir dann schon richtig runtergerutscht sind, ja. Da hast du vollkommen recht. Die hätten auch viel früher schon besser punkten können, haben ja auch alle Punkte bei uns gesammelt, ja, das muss man auch mal so sagen. Die haben es ist die Wahrheit. Und da, spätestens da, hätte jedem bewusst sein müssen, dass wir hier richtig gegen den Abstieg kämpfen, wenn wir gegen den Tabellen 18. Zu Hause verlieren, gegen den Tabellen 17. damals noch Stuttgart zu Hause verlieren, 3-0 einen auf den Sack bekommen, davor schon gegen Hannoveraner verlieren, die auch nicht so gut waren, die natürlich, also bei dem Spiel nicht gut waren, da sind die Alarmglocken, sind leider zu spät angegangen. Das sagt sich im Nachhinein natürlich immer leicht, aber das Endresultat ist jetzt der, sagen wir, seien wir ehrlich, sagen wir es wie es ist, für mich Abstieg.
Ja, also alle, die jetzt da rein rechnerisch noch irgendwas an Chancen sehen, das habe ich ja gestern Abend beim Heimspiel getwittert, da kommen wir ja gleich dann nochmal dazu, wo sie ja auch wieder angefangen haben, von wegen, ja, und ja, der Fast-Abstieg, weil da ist ja, rechnerisch ist da noch eine Chance drin, aber machen wir uns nichts vor, wir spielen am letzten Spieltag gegen Dortmund zu Hause, die sind Meister, die wollen danach feiern und die werden alles tun, aber die werden uns nicht gewinnen lassen.
Ja, also da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, aber nur mal kurzer Einwand. Die Sache ist die, hätte dieses Spiel gegen Köln irgendwie Hoffnung, Anlass zur Hoffnung gegeben. Das heißt, dass das spielerische, dass die Eintracht zumindest den Kampf gezeigt hätte, den Kampf angenommen hätte und wir ganz glücklich in der 90. Minute 1-0 verloren hätten durch einen Elfmeter, dann hätte ich auch noch ein bisschen Hoffnung. Aber die Hoffnung wurde mir einfach geraubt nach 25, spätestens 25 Minuten, als jeglicher Kampf da nicht mehr gezeigt wurde und die Mannschaft einfach generell mir keinen Anlass mehr gegeben hat, noch irgendwie zu denken, dass da noch was rumzureißen ist. Und ich denke, wir gehen fest davon aus, dass diese grausame rote Linie sich auch gegen Dortmund einfach durchziehen wird.
Also es war ja, wir hatten ja beim letzten Mal auch schon eine Diskussion gehabt, ja, ob das jetzt irgendwie die Niederlage in Mainz, ob das jetzt irgendwas bewirkt. Und da hat ja jeder auch nochmal so ein bisschen gehofft, na okay, komm, jetzt kommt Köln und das ist die Spielauswärts scheiße und wir haben vielleicht eine Chance, auch mit den Fans, wenn alle dahinter stehen und versuchen wir es nochmal. Aber es gibt irgendwie jetzt nach dem Spiel in Köln gibt es noch weniger Hoffnung oder noch weniger Gründe, mindestens ein Unentschieden zu hoffen in Dortmund, als nach dem Mainz-Spiel auf irgendeine Reaktion der Mannschaft gegen Köln zu hoffen. Also natürlich ist rechnerisch die Chance noch da, aber ich meine, erst unabhängig der Tatsache, dass auch Wolfsburg oder Gladbach damit spielen muss, denke ich auch, dass das Ding durch ist. Also das, wenn man realistisch denkt und jetzt wirklich die Leistung der letzten 16 Spiele oder mit dem DFB-Pokal dann die letzten 17 Spiele als Maßstab nimmt, da gibt es wirklich bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel gegen die Bayern, keinen Grund davon auszugehen, dass wir wirklich Dortmund ein Bein stellen. Obwohl Dortmund mit Sicherheit auch am letzten Spieltag zu Hause schlagbar ist. Ja, die werden nicht voll reingehen und auch so Spiele wie der Sahin, die werden zurückziehen, die werden nicht hart in die Zweikämpfe reingehen. Mit einer gewissen Härte kann man da bestimmt das eine oder andere machen und auch Dortmund ein bisschen unter Druck setzen. Aber ich
Ja.
wüsste jetzt nicht, also für mich, Dortmund ist zu Hause nicht, weil die Meister werden unschlagbar, ja, das glaube ich nicht. Aber für mich ist die Eintracht einfach nicht in der Lage, Dortmund zu schlagen, unabhängig, ob es der 32. oder der 5. Spieltag wäre.
Wollen wir darauf jetzt schon zu sprechen kommen, auf das Dortmund-Spiel?
Nee, vielleicht einfach noch mal kurz als Anmerkung.
Okay.
Natürlich sind wir in der Lage, eine Mannschaft wie Dortmund zu schlagen. Das stelle ich auch nicht in Frage. Das Problem ist ja nur, und du sagtest es ja schon, auch Wolfsburg und Gladbach müssen da mitspielen. Wenn es nur allein an uns liegen würde, ob wir das jetzt schaffen oder nicht, dann würde ich auch sagen, okay, ein Restfunken besteht noch an Chance. Aber das Thema ist ja, dass wir uns in dieser Abhängigkeit befinden und da glaube ich halt eben nicht dran, dass da so viel Glück runterkommt, dass wir Dortmund schlagen, dass beide anderen Mannschaften verlieren und wir dann drin bleiben. Und auf der anderen Seite, ich habe es auch so oft schon gelesen, das wäre dann so ein Geschenk der Klassenerhalt, ob ich den nun wirklich dann auch will, das weiß ich noch nicht.
Naja, gut.
Ich meine, unabhängig davon, ob die anderen mitspielen oder nicht, ja, ich sage nochmal, es ist für die Eintracht ist für mich in der Verfassung, wie sie sich das letzte halbe Jahr, die letzten 500 präsentiert, nicht in der Lage, eine Mannschaft wie Dortmund zu schlagen. Ist
Ja.
einfach so.
Ganz abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass wir überhaupt in der Lage sind, Tore noch zu schießen. Ganz ehrlich, mit dem System funktioniert momentan gar nichts mehr. Und wir tun uns da immens schwer, irgendwie mal richtig mal vors Tor zu kommen. Und das wird gegen Dortmund auch selbst wenn Dortmund mit der B-Mannschaft spielt, wenn die mit der B-Mannschaft, die am letzte Woche durchgängig Sekt gesoffen haben, eine Woche und waren vielleicht noch im, was weiß ich, waren zwischenzeitlich noch mal P1 in München und haben da vielleicht auch noch mal gefeiert und so, ja, und haben Sekt wettrinken gespielt. Selbst die Mannschaft wird schwer zu schlagen, wenn du einfach keine Tore schießt. Und Köln ist eine Mannschaft, die abwehrtechnisch auch nicht so toll ist, nicht unschlagbar ist. Und selbst da haben wir überhaupt keinen Stich gesehen, wie sollen wir dann gegen Dortmund ein Tor schießen? Ich habe, was wirklich dann noch dazu kommt, was er gesagt hat, ist, dass er, was er gesagt hat, die anderen müssen mitspielen. und die müssen richtig gut mitspielen. Von mir aus ist es, ich meine, wenn wir richtig viel Glück hätten und selbst wirklich gewinnen würden, könnten wir nicht sogar den direkten Klassenerhalt noch schaffen. Ja, ich glaube schon, ne? Aber ganz unabhängig davon, die müssen mitspielen. Ich denke nicht, dass Gladbach mit dem guten Aufwärtstrend sich irgendwas noch nehmen lässt. Die werden jetzt mindestens die Relegation erreichen, aber wahrscheinlich sogar direkt nicht absteigen. Vielleicht trifft es Wolfsburg. Ich glaube, Wolfsburg, das wird momentan in der Medienberichterstattung viel zu wenig betrachtet, ist auch gar nicht gut drauf. Da geht vielleicht auch noch was, aber da brauchen wir uns nicht damit zu beschäftigen, weil wir selbst nicht in der Lage sind, hier irgendwelche Punkte zu holen. In der Verfassung auf keinen Fall.
Ich weiß ja nicht, ob wir da unbedingt viel mehr zu dem Spiel gegen Dortmund wirklich sagen müssten.
Da will ich noch ganz, dann gut, okay, wenn wir jetzt noch kurz Dortmund abhandeln. Ja. Ich habe heute zwei Theorien, eine Theorie gehört, die habe ich erst gedacht, was willst du denn? Aber die ist gar nicht so blöd. Aufgrund der Tatsache, dass ja Dortmund jetzt schon komplett abdreht in Sachen Sicherheitsrisiko, die Eintracht-Fans, ne? Gibt es anscheinend das Gerücht, dass die Dortmunder vielleicht dann auch gar nicht gewinnen wollen, ja, und auch gar nicht so wirklich wollen, dass es da eine Mannschaft gibt, wenn die Meister werden, dass die andere Mannschaft den Abstieg feiert, ja, weil dann kommt es ja wieder zu Komplikationen und vielleicht zu Fanausschreitungen. Also, dass es zumindest nicht so laufen wird, dass wir uns, dass die uns abschlachten, wovon ich normalerweise eigentlich ausgehen würde. Aber wie das halt so ist, in der Theorie klingt das alles ganz gut, ja, aber ob das in der Praxis umgesetzt wird, weil ich würde eher davon ausgehen, dass wir bei Dortmund 4 Stück eingeschenkt bekommen und dann richtig den direkten Gang in die zweite Liga antreten.
Pro Halbzeit meinst du, oder?
Kann auch sein. Wie gesagt, ich fand das, was mir heute jemand da erzählt hat, fand ich ganz ansprechend. Es macht schon irgendwo Sinn, aber ich glaube nicht, dass das so realistisch ist, dass die dann so nach dem Motto, naja, lassen wir uns halt von der Eintracht besiegen, Hauptsache es gibt keine Krawalle und wir können friedlich die Meisterschaft feiern, das kann ich mir nicht vorstellen.
Dann glaube ich auch nicht. Insbesondere der Klopp, ja, der Klopp ist Vollblutprofi, ja, der wird seiner Mannschaft nicht sagen, macht mal langsam und guckt mal unentschieden oder vielleicht verliert er mal auch, weil unentschieden wird ja auch okay sein, wird sich dort noch nichts aus der Zacke brechen, dann können trotzdem noch schön feiern. Obwohl die auch mit und der Niederlage schön feiern können, so ist es ja nicht. Aber das kann ich mir beim besten Willen so eine Theorie nicht vorstellen.
Und gerade nachdem der Fischer noch diese für mich relativ unfassenden Kommentare abgeliefert hat, werden die Dortmunder eher noch mehr angestachelt sein. Das ist es halt auch, ja. Wenn du sowas sagst, da denken die sich eher, wobei man das auch nicht so hoch hängt. Weißt du, da macht sich jetzt auch hier der Watzke, macht sich wahrscheinlich momentan die ganze Zeit immer noch in die Hose, weil einer scheiß BVB gesagt hat, ja, mal komm mal runter. Das war
hat sich da schon entschuldigt.
Ja, genau, aber dass es noch so hochkocht, meine Güte, das passiert halt immer, ja. Und dass man dann hier Hochnot peinlich eine Entschuldigung braucht. Ich habe schon fast gedacht, jetzt werden beide bei Anne Will eingeladen, ja, jetzt kommt wieder
Friedensgipfel.
Ja, der Friedensgipfel, genau, der ehemalige US-Außenminister kommt da vielleicht nochmal vorbei, ja, Colin Powell zeigt uns, wie es läuft und sagt dann wahrscheinlich, wo die Weapons of Mass Destruction hier in Frankfurt sind, ja, irgend sowas halt, ja, aber also da denk ich mir, also es ging schon wieder zu weit, aber so ist es halt. Hätte auch der BVB ein bisschen gelassener reagieren können, aber gut. Fakt ist, die werden eh angestachelt genug sein und uns eher richtig einen vor den Latz knallen.
Obwohl ich war ja auch jetzt nach dem Spiel in Köln extrem deprimiert, ja, und scheiße, wie scheiße drauf, wie wahrscheinlich 99,99% der Eintracht-Fans. Aber jetzt so, nachdem so die Enttäuschung sich gesetzt hat und so eine Leere eingetreten ist, ja, die so ein bisschen was von Resignation hat, bin ich irgendwie doch schon wieder so ein bisschen, jetzt geht's auf den Spieltag zu, es ist jetzt auch nur noch 4 Tage hin und vielleicht nur die letzten Kräfte bin, also auch diesen Effekt, den ich schon seit gefühlten 20 Spielen in der Rückrunde habe, vor jedem Spiel, diesmal muss es doch klappen, diesmal klappt es, aber ich glaube, das ist mehr so der Wunschvater des Gedanken. Aber nichtsdestotrotz gehe ich noch positiv irgendwie rein.
aber Sebastian, ich hasse mich auch dafür. Genau das, ich sage mir eigentlich jeden Tag, na gut, die Eintracht ist definitiv abgestiegen, brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten, die Eintracht ist abgestiegen, sage ich mir jeden Tag, ne? Aber so 1% Fünkchen mehr Hoffnung kommt immer pro Tag dazu. Und ich hasse mich selbst dafür. Ich ertappe mich dann auch immer zu denken, vielleicht geht ja doch noch was. Und naja, die sind ja doch noch alle so ein bisschen optimistisch. Aber von dem, was ich gesehen habe, ist es mir ganz klar, dass es nicht funktioniert. Aber man ertappt sich dabei und das macht mich selbst fuchsteufelswild, dass ich immer noch denke, manchmal denke, es könnte doch was gehen, weil punktetechnisch sind wir alle so eng beieinander. Aber ja, realistisch gesehen, wenn du dir die Mannschaft anguckst und wie die da rumfallen und du denkst gar nicht, dass einer von denen mal professionell Fußball gespielt hat. Also ich meine, das fängt bei den Flanken an. Ja, das geht über die Eckbälle und hört auch bei den Freistößen noch lange nicht auf. Auch wenn ich jetzt hier dreimal implizit Köhler genannt habe. Ja, tut mir leid. Ja. Das ist ein kollektives Versagen. Und da kann ich mir normalerweise nicht vorstellen, dass noch irgendwas gerade läuft. Aber man ertappt sich halt dabei. Das ist ein Grad, das finde ich irgendwie schade. Bei mir wäre es fast lieber, wir wären jetzt schon sicher abgestiegen, wir würden jetzt mal hier richtig die Planung für die zweite Liga machen, weil jeder Tag, den wir jetzt verschenken, ist wo wir nichts machen, ist ein verschenkter Tag. Die zweite Liga fängt Mitte Juli an, da haben wir noch ganz wenig Zeit, überhaupt einen Kader für die zweite Liga zusammenzustellen. Und aufgrund der Personaldebatten, die ja jetzt momentan auch relativ öffentlich geführt werden, brauchen wir sowieso jeden Tag, um hier klar Schiff zu machen. Deswegen wäre es mir lieber, Sie planen wirklich damit, dass wir jetzt richtig in die zweite Liga gehen. Weil ganz abgesehen davon, egal wie es läuft, ob wir jetzt in Liga 1 noch irgendwie reingeduselt werden, das heißt, ob jetzt irgendwie drei, die ganzen Gladbacher und Wolfsburger zufällig gleichzeitig vom Blitz getroffen werden und nicht mehr spielen können, ja, und beide verlieren, ja, und wir dann auch aus irgendeinem Dusel irgendwie mal einer, der Mats Hummels macht ein Eigentor, ja, was weiß ich, wie er das gemacht hat, weil wir treffen halt kein Tor, ja, irgendjemand muss das halt für uns schon übernehmen, und wir bleiben noch drin, muss sich trotzdem alles ändern.
Ja, natürlich, das ist ja, ich meine, das ist ja
Mannschaft und im Vorstand muss ich auch was ändern.
Ja, das ist ja der eine Punkt, ja, das ist in die Zukunft, also die Perspektive muss eine ganz andere sein und natürlich muss sich im Verein, in der AG, eine ganze Menge ändern, von den Strukturen her, von den Führungsstrukturen her, von den Spielern her, von der Mannschaft, das ist klar. Aber ich meine, dieser letzte Funke Hoffnung, ja, den man wirklich noch so hat, und das ist einfach auch nicht irgendwie rauszukriegen und irgendwie. Natürlich, ich habe das jetzt auch so oft gelesen und gehört die letzten Tage, ja, es ist natürlich, es wäre peinlich, ja, es wäre so peinlich, wenn die Eintracht in der Liga, ersten Liga bleibt und Gladbach, die sich da wirklich vom letzten Platz, die habe ich habe schon vor Wochen gesagt, Gladbach, das ist durch, ja, die machen nichts mehr, die sind mausetot, da geht nichts mehr. So, und jetzt stehen sie vor uns und die hätten es, und das muss man fairerweise sagen, die haben es verdient, in der ersten Liga zu bleiben, ja, nach dem, was sie in den letzten Wochen gerissen haben. Und es wäre einfach, man muss sich schämen und es wäre peinlich, wenn wir Gladbach durch Krückenfußball, den wir in Dortmund vielleicht spielen, und zufällig ein Tor reinstolpern, ja, und Gladbach spielt nur unentschieden und dann sind die abgestiegen und wir in der Relegation. Aber im Endeffekt, es ist mir scheißegal, ja, wie und ob es peinlich ist oder nicht. Ich habe keinen Bock mehr, zum vierten Mal in die zweite Liga abzusteigen und mir diesen Scheiß da wirklich anzutun. Und das ist wirklich Dreckfressen jedes Wochenende. Nichts anderes ist es, wenn man von der ersten Liga kommt. Während Vereine wie Kaiserslautern oder wie Mainz oder Hannover ja irgendwie in der ersten Liga rumfallen und sich irgendwie an den europäischen Töpfen laben. Und das geht einfach überhaupt gar nicht. Unabhängig davon, ob ich glaube, ob es realistisch ist oder nicht, der letzte Funke Hoffnung, ja, und das ist wirklich der allerletzte, und das meine ich jetzt anders, als es im Stadion gezeigt wurde am letzten Samstag, der ist wirklich noch da und ich hoffe inständig, dass sie sich einmal zusammenreißen und das Ding noch drehen. Und das ist jetzt das Herz und der Bauch, aber vom Kopf her sage ich durch, fertig, tot. Mhm. Ja, geht nicht mehr.
Vielleicht ist es sogar auch besser, dass vielleicht auch die Spieler da reingehen und sagen, hey, wir haben jetzt nichts mehr zu verlieren. Jetzt ist scheißegal. Lass uns vielleicht einfach jetzt befreit aufspielen. Das hat mir heute auch jemand gesagt. Vielleicht ist das gerade mal jetzt das Positive, dass sie jetzt sagen können, hey, wir haben es jetzt sowieso nicht mehr in der Hand. Versuchen wir einfach unser bestes Spiel zu liefern. Und vielleicht funktioniert das sogar besser als diese ganzen Drucksituationen, denen die ganzen Spiele offensichtlich nicht gewachsen sind. Das hat man ja auch gerade bei Gekas gemerkt, der mit Drucksituationen echt überhaupt kein Stück umgehen kann. Sowieso wahrscheinlich auch gar nicht mehr für die Eintracht spielen sollte. Aber vielleicht funktioniert es besser. Aber das ist halt alles immens hypothetisch und gegen den deutschen Meister auch relativ unrealistisch.
Ja, so ist das halt.
Ja.
Wir ist waren
der René noch da?
Ja, natürlich. Ich höre euch andächtig zu. Wir haben ja das Thema Personalpolitik schon mal kurz angesprochen. Da gab es ja vor dem Spiel gegen Köln schon so ein bisschen was mit Personal und so ein bisschen Politik war da ja, glaube ich, auch mit bei. Diese Ochs-Geschichte. Er hatte das ja, glaube ich, nicht so wirklich beabsichtigt, das Ganze so in der Art und Weise da publik zu machen. Er sollte vielleicht einfach nur seinen Admin von seiner Seite da mal so ein bisschen aufklären, dass wie das da heutzutage funktioniert mit diesem automatischen Einblenden von Nachrichten. Das Ganze kam ja durch diesen Artikel aus der Wolfsburger Allgemeinen oder was auch immer.
Ja, richtig.
Man kann jetzt drüber nachdenken, woher die wohl gewusst haben, dass da ein Wechsel stattfindet und dass der ja von einem Abstiegskonkurrenten kommt und dass der ja am Wochenende spielt und so weiter und so fort.
Ich meine, das war jetzt mal schön Salz in die Wunde reingestreut, ja. Und dass das vom VfL Wolfsburg lanciert wurde, das ist wohl mehr als offensichtlich. Und da kann auch der Buchhagen sagen, was er will, ja, dass er dem Magath blind vertraut in dem ganzen Schwachsinn. Also wenn das in der Wolfsburger Zeitung rauskommt, die ganze Story, ja, und wir sind im direkten Abstiegskampf als direkten Konkurrenten, dann ist es offensichtlich, woher das kommt. Ich meine,
Ja.
unabhängig davon ist der Zeitpunkt natürlich jetzt grottig schlecht, aber natürlich ist es so, wenn man jetzt dem glauben darf, was in der Zeitung steht, von den Vertragsmodalitäten, dass es halt bis Ende April gekündigt, dass er bis Ende April hat gekündigen müssen, um noch die Wechsel zu vollziehen und das Ganze, ja, dann erklärt es vielleicht auch ein bisschen, oder vielleicht kann man sich dann auch so den Leistungsabfall der letzten Wochen damit erklären, das ist ja dann schon länger in den Gesprächen drin, dass er zu Wolfsburg geht, dass er mit dem Kopf vielleicht woanders war, auch wenn er das mit Sicherheit nicht will und ich glaube, dass er auch wirklich für die Eintracht wirklich schon alles geben wollte in den letzten Spielen, auch wenn es vielleicht hat er auch alles gegeben, aber es hat dann halt nicht gelangt. Aber ich sehe den Ochs-Wechsel nach Wolfsburg jetzt nicht so tragisch. Ja, natürlich ist es vielleicht, er spielt ja schon so lange in Frankfurt und natürlich will er sich vielleicht mal ändern, was anderes sehen. Warum jetzt ausgerechnet Wolfsburg, ist nicht so ganz klar. Nur mit dem Trainer alleine kann man es, glaube ich, nicht begründen, weil so eine sportliche Perspektive hat er da nicht. Deswegen kann das für mich eigentlich nur finanzielle Aspekte haben. Aber sonst ist es, ich meine, er kommt, er geht, ja, jetzt war er halt lange da und mein Gott,
Also,
so ist das halt.
ich sehe in dem Wechsel von Ochs, ja, Franz kommen wir nachher nochmal vielleicht zu Ochs grundsätzlich überhaupt gar kein Problem. Wechsel finden in der Bundesliga statt. Lediglich der Zeitpunkt, der ist für mich unter aller Sau und da kann mir auch jeder erzählen, was er will. Das ist von Magath lanciert. Da hat mir jemand, da hat mir auch ein Bekannter aus Stuttgart, der die Stuttgarter Zeit von Magath auch erlebt hat, auch gesagt, genau das Gleiche hat Magath auch damals schon in Stuttgart gemacht, dass er so bewusst sowas gestreut hat, um auch andere Mitkonkurrenten zu verunsichern. Genauso nichts anderes war das. Das war zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, wo die Mannschaft in einem Trainingslager war und sich eigentlich komplett auf das Spiel gegen Köln vorbereitet hat, ist sowas eingeplatzt. Das ist eine absolute Frechheit. Da sollte für mich halt auch mal der Bruchhagen mal anders zu Werke gehen und nicht immer auf ich habe euch alle lieb Kurs fahren, weil da muss man halt auch mal dagegen schießen. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass er in einem Interview sagt, ja gut, man weiß ja, wenn man nach Wolfsburg wechselt, dann hat es oftmals keine sportlichen Gründe, weil gegen den Abstieg kann der Patrick auch mit uns spielen. Da braucht er nicht unbedingt nach Wolfsburg wechseln, aber gut, vielleicht bekommt er jetzt hier einen schönen VW geschenkt. Und die 3 Millionen, die er dann jährlich verdient, kann er auch mal ein bisschen öfter in Mallorca Urlaub machen oder sich die Haare anstatt rot halt auch mal blond färben. Ja, aber irgend sowas, keine Ahnung. Ich hätte mal so ein paar Spitzen hätte ich mir schon mal gewünscht, aber da ist der Bruchhagen halt auch sehr zurückhaltend, was muss ja auch nicht gegen Ox sein. Der will halt Geld verdienen, das ist normal. Ich hätte es nach der Saison, hätte ich das komplett also hätte ich nachvollziehen können. Abgesehen davon ist er sportlich momentan für uns sowieso keine immense Schwächung. Durch den Wechsel von der rechten Verteidigungsseite auf das rechte Mittelfeld hat er sich spielerisch und auch sportlich für uns verzichtbar gemacht. Und ich denke, das rechte Mittelfeld ist immer eine Position, die für uns auch irgendwo ersetzbar ist. Vielleicht durch ein paar Junge, vielleicht durch den einen oder anderen Zukauf. Das wirft uns eigentlich nicht wirklich aus der Bahn in Sachen Planung. Insofern absolut nachvollziehbar, aber der Zeitpunkt war halt kacke. Mir geht es aber auch auf den Sack, dass dann die ganzen Fans ankommen, ja, Judas und so weiter und so fort. Man muss aber ein bisschen einen kühlen Kopf bewahren. Mit Jermaine Jones war das eine ganz andere Sache. Albert Streit fand ich zum Beispiel, war ich überhaupt kein Problem. Der hat es ja von Anfang an eigentlich immer gesagt, dass er wechselt. Da muss man echt differenzieren. Mit Jermaine Jones war das wirklich so eine Sache, da konnte man sich tierisch drüber aufregen. Aber bei Patrick Ochs Und man merkt, ich meine, er hat auch nicht umsonst im Stadion geheult. Ja, das kann man sehen, wie man will. Jesus hat ja gesagt, na gut, dann lasse ich die Tränen mit ein paar Euros abwischen. Das geht schon, ja, Euroschein. So kann man es auch sehen. Aber man merkt schon, dass wenn jemand halt auch wirklich so fertig ist, dass er schon immer noch einen Bezug zum Verein hat. Ja. Ganz abgesehen davon, ob er wechselt oder nicht.
Ja, also sehe ich auch so. Ja. Dieses ganze Gelaber, was im Vorfeld dann kam, aus verschiedenen Fangruppen oder von verschiedenen Fans, auch mit dem Judas, und du hast ja den schlimmen Namen auch schon zweimal gesagt, Marvin, das muss jetzt auch da mal lang, ja, mit dem Doppel-J. Also überhaupt gar kein Vergleich, und es ist vollkommen okay und vollkommen legitim, wenn er wechselt, dafür, dass es so rauskam, dafür kann er nichts, und da kann man ihm keinen Vorwurf für machen, und auch jetzt dann zu sagen, ja, er gibt da nicht alles und was weiß ich alles, was da noch rein interpretiert wird, die Mannschaft hat einfach scheiße gespielt, ja, und ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie da ja, mit dem Kopf nicht unbedingt frei hatte, auch wenn es vielleicht so den Anschein hatte. Ich glaube einfach, ihm tut es alles leid, und er hätte sich das mit Sicherheit auch anders vorgestellt, ja, dass er von der Eintracht weggeht, oder wie er von der Eintracht weggeht und wie das alles kam. Aber da kam halt alles zusammen, und ja, da muss er halt jetzt mit leben. Und ich meine, ich war ja nach dem Spiel auch noch unten auf dem Spielfeld gewesen und habe ihn auch gesehen, wie er geheult hat, auch wie der Junge geflennt hat. Und das waren keine gekünstelten Tränen, und das war nicht nur mal eine Träne im Knopfauge, der hat wirklich bitterlich geflennt. Und das kann man ihm auch dann abnehmen, dass ihm das wirklich leid tut. Und insofern habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn er geht. Und wenn er und sollte die Eintracht in der ersten Liga bleiben und er kommt mit dem VfL Wolfsburg ins Stadion nach Frankfurt, dann bin ich der Allerletzte, der irgendwie auspfeift oder Buh ruft oder sonst was.
Richtig. Ja, abgesehen davon, da kommen wir jetzt auch, würde ich mal sagen, gleich mal dazu, was du da zu den Szenen nach dem Spiel zu sagen hast, finde ich nämlich sehr interessant. Mir hat das mit Jung auch immens leid getan. Ja, also ich weiß nicht, er hat auch teilweise ein bisschen gemischte Reaktionen vom Publikum bekommen. Finde ich auch irgendwie total blöd. Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich da auch eher so einen Beschützerinstinkt, ja, weil der wird ja auch von vielen gar nicht mal so positiv gesehen. Aber für mich ist der Junge sowieso eigentlich nur eine absolute Identifikationsfigur. Und dem mache ich sowieso wirklich keinen Vorwurf, wenn es halt dann wirklich runtergeht, obwohl er auch oftmals keine guten Spiele gemacht hat. Aber dem hängt es halt in letzter Konsequenz auch nicht. Ja. So lange ist er in der Bundesliga auch nicht dabei. Mir hat es auch recht leid getan, als er da heulend vom Platz gegangen ist. Weil ihm nimmt man es halt auch ab. Jeder weiß eigentlich von uns, dass er lange Zeit im Fanblock gestanden hat bei der Eintracht. Ja. Hat er auch mal Bilder gepostet bei Facebook. Ich weiß nicht, ob das der eine oder andere von euch mal gesehen hat. Ja. Also als kleiner Steppke da mit so einem Doppelhalter da, das ist sympathisch, ja, und da tut mir das halt auch wirklich leid, aber ich meine, bei ihm läuft halt auch nicht so viel zusammen, aber tut mir leid, da nehme ich halt eher Leute in die Pflicht, die schon 6, 7 Jahre erste Liga spielen oder zumindest den Anspruch haben, so zu spielen. Fängt von Gekas über Meier und so weiter und so fort, ja, das sind alles Nulpen, und da hängt es nicht wirklich an ihm. Tut mir halt echt leid, aber wie war es jetzt, Sebastian, erzähl mal, wie war das nach dem Spiel?
Ja, also nach dem Spiel, nachdem sich das alles wieder so ein bisschen beruhigt hatte, ist es ja so, dass dann auch wirklich, ich weiß nicht, wie viele es noch waren, vielleicht so 500 Fans standen auch im Block und noch so ein paar vereinzelt auf der Tribüne. Und dann wurden halt die Tore regulär geöffnet, wie die Mannschaft dann rauskam. Und was ich sehr beeindruckend fand, war, die Mannschaft kam irgendwann raus und dann war halt das übliche Geschimpfe, Absteigergerufe, das Gepöbel, was halt war. Da waren die Tore noch zu und die Mannschaft stand da, wo früher die Bande stand, so ein bisschen aufgereiht. Und der Einzige, der sich wirklich an den Zaun rangetraut hat, das war der Amanatidis und war auch dann der Erste, der dann auch angefangen hat, mit den Fans zu reden. Da kam auch dann genau in die Ecke, wo wir gestanden haben. Und das zog sich dann so 2, 3 Minuten hin, hat er noch so ein bisschen interveniert. Und irgendwann ging es dann so ein bisschen, ja, dass auch der Rest der Mannschaft mal dann rankommen soll und dass man den auch reden will. Und dann wurden die Tore aufgemacht und man konnte sich mit den Spielern nochmal vernünftig unterhalten, ohne dass es zu irgendwelchen Ausschreitungen kam. Auch wenn der eine oder andere Schwachkopf noch dann rumgeturnt ist und gemeint hat, er müsste dann irgendwie rumstänkern. Aber das hat sich dann alles so ein bisschen selbst reguliert, wo dann andere Fans dann die Böbler zur Ordnung gerufen haben, mehr oder weniger. Ja, also was Amanatidis, mit dem habe ich weniger direkt gesprochen, aber ich habe länger zugehört, wie er in dem Pulk immer so ein bisschen was erzählt hat. Und das war auch ganz interessant, obwohl er dann auch versucht hat, so ein bisschen auf diese Schiene, wenn man in dieser Spirale drin ist, dass man da nicht mehr rauskommt und dass das alles, dass das auch die Mannschaft gar nicht will und dass die Mannschaft ja wirklich auch eigentlich alles tun will, aber total ratlos ist. Und das, ich meine, Amanatidis, der erzählt ja viel und gerne, aber es war wirklich, wo man gemerkt hat, er hat versucht, die Situation oder den Zerfall der Mannschaft, der wirklich, wo er auch gesagt hat, es ist ein Zerfall der Mannschaft, zu erklären, aber er hat einfach keine Erklärung dafür gehabt. Es war wirklich nur so ein großes Fragezeichen. Interessant fand ich, dass er mehrfach gefragt wurde, ob er in Frankfurt bleibt und auch wenn es in die zweite Liga geht, und hat immer sofort gesagt, ja klar, bin ich das, ich bügel das aus. Habe ich ja auch dann in meinem Blog geschrieben, kann ich auch dann irgendwie verstehen. Ihn will wahrscheinlich auch keiner jetzt großartig haben mit den Verletzungen, die er hat. Und er ist in Frankfurt sesshaft und spielt ja auch nicht mehr ewig jetzt Profifußball. Aber er ist wirklich auf die Fans auch zugegangen und hat die Initiative ergriffen und hat eigentlich das gemacht, was in der ganzen Rückrunde oder in der ganzen Saison oder vielleicht sogar in der ganzen Zeit von Skibbe gefehlt hat. Er hat die Mannschaft wirklich geführt und man hat auch gemerkt, wo er sie dann rangerufen hat an den Zaun und gesagt hat, dass jetzt auch mal die anderen mit den Fans sprechen sollen, dass alle sofort auch dann gefolgt sind. Ja. Und also das fand ich schon bemerkenswert und das hat dann wahrscheinlich auch den Ausschlag gegeben für den Zerfall der Mannschaft oder war ein Grund für den Zerfall der Mannschaft, dass es ja wirklich kein Zusammenhalt mehr war, dass keiner da war, der die Mannschaft zusammengehalten hat. Das wurde ein bisschen bestätigt. Später habe ich dann mit Schwegler länger gesprochen und er fing auch so ein bisschen an auf die Schiene, dass es ja, wenn du in der Spirale drin bist und sowas, dann kommst du nicht mehr raus. Und wir haben ein bisschen da mal nachgefragt, mal ein bisschen nachgebohrt, auch mal ein bisschen provokativ gefragt. Und dann kam so ein bisschen raus, wo er es dann auch gesagt hat, ja, es ist halt, und das gibt es halt alles auch schwer gewesen. Es gibt in der Mannschaft keinen Führungsspieler, es gibt keine Führungsstruktur in der Mannschaft, der wirklich die Mannschaft mal antreibt. Ja, der Amanatidis war ja komplett außen vor beim Skibbe. Auch dann natürlich ein bisschen verletzungsbedingt, aber auch in der Führungsstruktur überhaupt gar nicht verankert. Und das fand ich sehr interessant, da sagte der Schwickler, dass es unter Skibbe jetzt, es ist alles auch so ein bisschen laissez-faire gewesen und wir haben dann gesagt, okay, komm mal, für das Geld, was ihr verdient, ja, ihr wart da irgendwie 2 Nachmittagseinheiten, dann 5-mal vormittags und 1,5 Stunden mit Skibbe und dann eine Viertelstunde verspätet und alles doch easy. Und da hat er auch gesagt, ja, das stimmt schon, es ist jetzt auch unter Daumen komplett anders geworden. Sie sind auch ein bisschen, sind viel motivierter, als es unter Skibbe waren. Und aber er bezog sich immer wieder auf die Ära Skibbe. Ja, und das ist, da hat man dann gemerkt, dass da anscheinend wirklich unter Skibbe dieser Bruch in der Mannschaft stattgefunden hat, dass das Selbstvertrauen weggegangen ist. Und er sagte, dass sie sich halt immer gegenseitig auch runtergezogen haben. Ja, auch wie das bei dem Köln-Spiel war, das hat er dann auch als Beispiel dann gesagt, ja, es ist so, du spielst was, du willst was. Und hatten wir eben schon gesagt, ja, die ersten 10 Minuten ging ja auch was, da war es ja gar nicht so schlecht. Zumindest halbwegs nicht so schlecht. Aber ja, Irgendein Punkt kommt und dann brichst du ein. Und dann bricht die ganze Mannschaft zusammen. Und es war nie einer da, der sie aufgefangen hat. Weder in der Mannschaft, noch in der Führung und damit auch in der sportlichen Führung, also bei Skibbe, als auch im erweiterten Umfeld. Ja. Mein Buchrang hat sich ja auch nie auf dem Platz, auf dem Trainingsplatz mal blicken lassen, hat mal Worte gesagt. Also das, was man jetzt diskutiert, ja, über das, was mit der Eintracht zukünftig passieren soll, das sind, wenn man den Spielern zugehört hat, eigentlich genau die richtigen Maßnahmen. Und das wurde kläglich versäumt. Und deswegen habe so ein bisschen auch meine Denke geändert. Ich habe ja auch in den letzten Podcasts und auch in den letzten Artikeln für meinen Blog immer auf einzelne Spieler teilweise rumgehakt, ja, und auch gesagt, das geht nicht und die haben das Fußballspielen verlernt. Und ich glaube, dass es wirklich so ein kollektiver Einbruch ist. Es liegt nicht an Einzelnen und auch dass Spieler wie Schwegler und Meier, Köhler, die können Fußball spielen. Ja, und das haben sie oft bewiesen, seit Jahren beweisen sie für die Eintracht. Mit Schwegler nicht so lange, aber die anderen 2 genannten auf jeden Fall. Und es ist wirklich ein kollektives Versagen. Und auch Schwegler sagte, mit wirklich auch Tränen in den Augen, also der hat wirklich gekämpft mit sich, dass er nicht, dass die Tränen rausbrechen aus ihm und wirklich minutenlang gekämpft, dass er auch bereit ist, den Fehler wieder auszubügeln. Und er hat es nicht nur einmal gesagt, er hat es mehrfach gesagt. Und wenn dann irgend so ein Schwachkopf kam, sagte, ja, das kannst du jetzt erzählen, du Depp, ja, beim ersten Angriff bist du weg, dann wurde er auch relativ schnell krantig und hat gesagt, man kann sich darauf verlassen, sein Wort gilt. Ich meine, das ist natürlich vielleicht jetzt auch wieder, ob es da wirklich so ist, ist eine andere Sache. Aber er hat sich irgendwie nicht distanziert. Und das war schon irgendwie ein bewegender Moment, wenn man die Spieler alle dann so gesehen hatte, die wirklich total im Arsch waren. Und ganz skurrile Situation, wirklich ganz skurrile Situation. Es waren dann so Leute, die wirklich ernsthaft mit den Spielern diskutieren wollten. Das ging auch. Meier hat sehr ernsthaft mit den Fans diskutiert. Schwegler sowieso, der Ammer. Und dann gab es natürlich noch ja, die Event-Fans, die lieber Fotos machen wollten, Autogramme jagten und den ganzen Blödsinn.
Das war eine Frechheit. Und,
ja, es war,
also nochmal ganz kurz, das war eine Frechheit. Als ich das gesehen habe, als bei, ich glaube, zeitgleich ist wunderbare Welt des Fußballs, und da gab es so ein paar Schwachmaten, die haben sich dann den Daumen geschnappt, mit dem schönen Fotos gemacht. Da habe ich mir gedacht, meine Fresse, was ist denn hier los? Wir sind hier kurz vorm Abstieg, wir sind eigentlich abgestiegen, und dann kommen so Event-Fans, die jetzt hier zweimal, was weiß ich, beim Fußball gespielt haben, haben vielleicht gerade Gickers mal gekannt, so, keine Ahnung, und machen dann Fotos. Das war für mich eine Frechheit. Das ist absolut unpassend. Das,
also, ja, vor allen Dingen, ja, also, ja, was krass war, ja, wir haben wirklich mit Schwegler, mit so 10 Leuten um ihn rumgestanden, mit ihm geredet, ganz normal. Es war wirklich eine ganz ernsthafte Diskussion. Es war nicht gepöbelt, gar nichts. Es war wirklich, man konnte so, wie wir das jetzt machen, wirklich mal ein bisschen analytisch mit ihm das auch mal ein bisschen aufarbeiten, ja, auch mal ein bisschen Einblick zu sehen. Und auf einmal stürmt da so ein Vollhong von dran, ey, Piermin, mach mal ein Foto und die alle machen mal, guck mal. Und ja, der war dann kurz davor, dass er sich schon eine fängt von dem Pulk. Ja. Schwegler, ja, mit Tränen, ja, in den Augen, und der Schwachmat kommt da von hinten an. Ja, also, ja, skurrile Situation, wirklich skurrile Situation. Es waren noch nicht alle Spieler bis zum Schluss da, es kamen auch nicht alle raus, aber der Großteil der Mannschaft, zumindest die verantwortlich sind, kann man schon so sagen. Und also es ist, ich glaube, und da würde ich meine Hand ins Feuer legen, dass sie halt wirklich, sie wollen wirklich, und es ist nicht so, dass sie sich irgendwie schon woanders sehen, sondern ich glaube, das ist wirklich ein Bruch, der über die letzten 2 Jahre in der Mannschaft erfolgte, in der Führung erfolgte. Und da muss man sagen, die Spieler tragen natürlich eine Hauptschuld damit, ne? Ist klar. Man kennt sich natürlich auch, wenn man nur eine Trainingseinheit und das Skipper hatte, ja, die 90 Minuten ging, steht ja jedem frei, dass er trotzdem nachmittags nochmal dann seine Session da macht. Aber es ist einfach ein Bruch in der gesamten Mannschaft, inklusive Führung, sportliche Führung mit Skippe, als auch unter Bruchhagen, definitiv.
Okay. Was ich bei dem ganzen Thema nicht verstehe, ist, du sagtest, Schwegler hat gesagt, dass ihnen da die Führung gefehlt hat und so weiter und so fort. Die machen das doch alle jetzt nicht im ersten Jahr. Die sind ja jetzt alle schon seit ein paar Jahren Fußballprofi. Und da gibt es doch auch einen Mannschaftsrat. Warum sind die dann nicht in der Lage, dann, wenn ein Trainer da nicht der Richtige ist, um da Führung reinzubringen, und vielleicht auch der Manager, Sportdirektor, wie auch immer, da nicht in der Lage dazu ist, warum schaffen die es dann nicht, dann noch eine Treppe höher zu gehen und zu sagen, hier Junge, wenn du Aufsichtsrat, wenn du nicht willst, dass hier der Verein völlig abkackt, dann hau da mal dazwischen.
Also ja, ich glaube, ich habe die Frage nämlich auch gestellt, und da sage ich, okay, hat Skibbe auch mit zu verantworten, indem er Amanatidis abgesägt hat, der die Mannschaft, ja, in ähnlichen Situationen die letzten Jahre genommen hat, ja, die legendäre Pizza-Session und sowas, ja, und wirklich dann zusammengeführt hat vor dem Karlsruhe-Spiel, was sie dann gedreht haben vor ein paar Jahren. Und dieses Mal war es ja so, da gab es ja Anfang des Jahres mit dem Ochs das Interview, wo er gesagt hat, wir brauchen keine Pizza zu essen, wir müssen lieber zu Hause auf dem Sofa uns ausruhen und bla bla bla. Und da kann man ja natürlich schon für einen Karren fahren, ja, dass man sagt, okay, du bist Kapitän, du hast eine Verantwortung für die Mannschaft, und sowas geht halt nicht, ja. Wenn der Trainer es versäumt, die Mannschaft zusammenzuführen, dann stehst du in der Pflicht, lieber Kapitän, lieber Patrick Ochs, und da entgegenzuwirken. Und das hat er natürlich da nicht gemacht. Aber letztendlich, ja, da stinkt der Fisch auch vom Kopf her. Es ist ja nicht so, dass Ochs gesagt hat, ich will Kapitän werden. Es hat der Skipper gesagt, Amanatidis, du bist nicht mehr der Kapitän, als er kam. Ob das aus welchen Gründen auch immer. Und ja, es ist wirklich komplett führungslos gewesen. Es waren Leute da, also es waren wirklich so die letzten Jahre wirklich immer Leute dabei, die einen Anspruch haben, die lange dabei sind, die auch ein Gewicht hatten in der Mannschaft. Aber es war keiner dabei, der wirklich mal das Heft in die Hand genommen hat, wenn es eng wurde in den letzten 2 Jahren, und hat es gedreht.
Ja, da müssen wir uns aber mal die Frage stellen, wer von den Jungs ist denn ein eloquenter Führungsspieler, ein Alpha-Tier? Das sind die doch gar alle nicht. Da müssen wir doch mal wirklich realistisch sein. Der Amanatidis, der war das, weil er auch einfach irgendwo so ein bisschen die Arschloch-Attitüde hat und auch ein bisschen vorlaut. Von den ganzen Jungs, die jetzt zum Beispiel am Samstag auf dem Platz waren, wer von denen ist ein Lautsprecher in irgendeiner Weise? Der Gekas kann doch nicht mal Deutsch. Der Fenin, das ist auch so ein bisschen, ist auch so. Der kommt natürlich auch nicht so ganz aus die raus. Wen soll ich da noch ansprechen? Sebastian Jung ist noch viel zu, ist noch so jung. Der Russ, ja, ich glaube, alles, was mit Verlaub aus seinem Mund kommt, das ist alles ganz schön. Aber da kannst du auch keine Führungsposition daran ableiten, um das mal so zu sagen. Ja? Wir haben einen wichtigen Führungsspieler, das muss man auch im Endeffekt sagen, auch wenn ich es auch gar nicht so gern sage. Wir haben einen Führungsspieler verkauft, das war der Spüche, der die Mannschaft gut angeleitet hat und auch wenn seine Leistungen an sich auf dem Platz nicht so waren, wie wir es uns öfter mal gewünscht haben, oder zumindest ich, ihr fandet ja zum Teil ganz toll, ist es so, dass er die Mannschaft wirklich zusammengehalten hat, auch aufgrund seiner Mehrsprachigkeit, die auch dazu beigetragen hat. Ein Chris, der auch ein Führungsspieler ist, der unbestritten in der Mannschaft auch eine gewisse Position hat, kam auch nicht zum Zuge, aufgrund seiner Verletzung. Und bei Amanadidis natürlich auch verletzungsbedingt, aber auch, weil er überhaupt kein Standing hatte, bei Skibbe genauso. Und dann stehst du plötzlich da und hast keine Führungsspieler mehr. Auch weil der Franz, dem ich diese Führungsposition durchaus zugestehe, anscheinend nicht diese interne, wie soll ich sagen, nicht intern so hoch war, wie wir uns das als Fans wahrscheinlich denken.
Nee, war er nicht, aber in dem Hoffenheim-Spiel hast du gesehen, bis er kaputt getreten wurde. Ja, und auch in den Spielen vorher, da waren so 2-3 Spiele, dass er wirklich das Zeug hat, die Mannschaft anzutreiben, unabhängig davon, ob er offiziell eine Funktion oder ein Amt begleitet, was auch immer in der Mannschaft. Aber im Spiel konnte er die Mannschaft antreiben. Während Spieler wie Köhler, wie Meier, wie Ochs, wie Russ, ja, die schon ewig bei der Eintracht spielen, die auch die untersten Regionen kennen und auch die Zweitliga teilweise kennen, ja, Abstiegskampf schon so oft gemacht haben, mehr oder weniger, während die halt schweigen. Und das ist halt dann, da fehlt es, ich weiß nicht, ob es ist, ich will ja nicht von persönlichen Defiziten sprechen, aber da erwarte ich natürlich auch, und ich würde zumindest als Trainer erwarten, dass die Spieler sich so ein bisschen herausstellen, ein bisschen hervorheben von den anderen und auch dann so eine ähnliche Funktion wahrnehmen, wie ein Mike Franz, der so ein bisschen die Mannschaft pusht. Und wenn das halt keiner macht, dann muss ich halt was ändern. Und das hat ja weder Bruchhagen noch Skibbe gemacht, noch Daum.
Genau. Und das ist auch ein Fehler der Einkaufspolitik. Das muss man dann auch mal so sagen, weil du gehst dann davon aus, naja gut, wir haben ja so einen Franz, der hat zwar die Position nicht, aber er hat sie wirklich, wie du schon richtig gesagt hast, in den letzten Spielen, wo sonst keiner da war, hat er versucht, das Heft in die Hand zu nehmen, ja, und zumindest ein Zeichen zu setzen. Das hat er auch relativ erfolgreich gemacht, bis er brutal vom Platz getreten wurde in Hoffenheim, ja, was auch mit der Sperre hätte gerne mal überlegt werden können, aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber das ist auch so eine Sache. Ich meine, natürlich ist der Führungsspieler ein aussterbendes Tier im Fußball allgemein, weil wir alle den Jogi Löschen Nivea-Fußballspieler haben wollen, der immer schön die Kamera lächelt, aber keinen Arsch in der Hose hat. Ja? Das ist ja auch auf großer Nationalmannschaftsebene ist es ja genau das, was einem auch fehlt, dass wir keine Arschlöcher mehr haben. Und das ist der Eintracht aufgrund der vielen Verletzungen auch zum Verhängnis geworden. Weil du kannst natürlich immer schön auch in den oberen Regionen spielen und einen Arschlochspieler zu haben. Das kannst du machen. Aber du wirst nie was erreichen. Wie die Nationalmannschaft nie nie eine Titel holt, wenn wir immer weiter schön den Zauberfußball spielen, aber keinen Arschloch in der Hose haben, keinen Arschloch haben, der mal sagt, hier, okay, beim Spanien-Spiel, jetzt ist doch mal scheißegal, jetzt müssen wir mal zusammentreten. Ja, ja, ist es auch. Und deswegen scheißen wir uns alle in die Hose gegen Spanien. Und auf kleiner Ebene ist es in der Bundesliga schon so, der Abwärtstrend, ja, kommst du in eine Abwärtsspirale und dann stehst du mal plötzlich da, wo du dich in der Hinrunde nie gesehen hättest. Aber weil keiner mal auf den Putz haut und weil keiner mal der Lautsprecher ist, den man haben müsste. Ja. Und das ist ein Fehler in der Einkaufspolitik und das muss man den Jungs auch ankreiden, das muss man auch im Bruchhagen ankreiden, muss man auch ganz klar auch im Skip ankreiden, der anscheinend diesen Spielertyp auch gar nicht sehen will, weil sonst hätte Amanadidis sich nicht so weit rausbefördert, wie er jetzt am Ende war.
Ja, aber ich sehe das als extrem kritisch auch für das, was uns jetzt in Zukunft bevorsteht, ob das erste oder zweite Liga ist. In der zweiten Liga kann ich mir das schon vorstellen, dass so einer wie der Franz, wenn er bleibt, und er ist ja nämlich 100%ig ausgeschlossen, so eine Rolle kann der dann wirklich wahrnehmen. In der ersten Liga ist es aber so, dass es halt auch, ich erwarte das, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, dass auch da jetzt Leute kommen, die sich mit dem Verein, mit der Eintracht identifizieren und die auch wirklich bereit sind, alles zu geben für den Verein und auch wissen, was der Verein für die Fans bedeutet. Und dass es halt nicht so ein Plastikverein wie in Baden ist, ja, in der Nähe von Mannheim, sondern dass es halt wirklich um was geht. Und das ist auch für viele Sachen, wie man am Samstag auch gesehen hat, auch eine Herzensangelegenheit für die Fans ist. Ja. Und das muss auf dem Platz auch die Mannschaft mittragen einfach. Und das hat einfach gefehlt. Aus den verschiedensten Gründen, ja. Aber egal, ob erste oder zweite Liga, da erwarte ich einfach eine Führungsstruktur und da meine ich den sportlichen Leiter, den Trainer, auch Kapitän und Mannschaftsrat, da muss einfach ein Bruch passieren, dass sie sagen, okay, wir sind wirklich die Eintracht und wir geben alles für die Eintracht. Und da will ich auch nicht so Söldner haben und auch ein Trainer wie Koller, ja, der kommt und geht, das ist mir alles, auch wenn es vielleicht ein guter Fußballfachmann ist, ein guter Trainer, aber das ist alles so wie, ja, wir machen mal weiter. Koller war ja schon 50.000 Mal bei der Eintracht im Gespräch, ja. Und da ändert sich dann auch nichts durch. Aber das ist wieder so ein anderes Thema.
Ja, na gut, aber was steht als nächstes Thema an? Ich denke, da können wir schon mal kurz einen Ausblick machen, oder?
Ich glaube, als nächstes steht erstmal an, dass wir dich nochmal neu reinholen, weil dein Mikro sich gerade auch wieder verabschiedet.
So. Guck mal, kaum ist der Marc weg, ist der Ton noch wieder großartig.
Ja, das wird aber nicht lange so bleiben, weil den nehmen wir jetzt nämlich wieder mit rein.
Na dann.
Immer die gleiche Problematik hier.
Genau.
Ja, jeder hat sein Päckchen zu tragen.
So, ja, was ist das nächste Thema? Womit machen wir weiter?
Ich glaube, bevor wir zu dem Thema kommen, wie denn eine mögliche Planung in der zukünftigen Saison sein könnte, hattest du ja, glaube ich, Marvin, erstmal die Frage gestellt, ob denn ein Daum überhaupt noch beim letzten Spiel als Trainer auf der Bank sitzt oder nicht.
Ja, das war eine relativ provokante Frage, die ich auch im Eifer des Gefechts in unser schönes Dokument eingetragen habe, weil ich einfach wirklich perplex war aufgrund der Tatsache, dass er sich in den Interviews davor, das habe ich auch bei Zeit der Welt des Fußballs, unglaublich neutral und emotionslos gegeben hat und danach brauchen wir gar nicht drüber zu reden, als er dann angefangen hat, wir müssen jetzt hier, ich kann mich nur noch mit Phrasen über Wasser halten, das fand ich ein wirklich, wirklich sehr schwaches Bild von ihm und da war ich so geladen, dass ich mir gedacht habe, meine Güte, selbst wir wissen, jeder weiß, dass wir jetzt hier eigentlich kurz vor dem Abgrund stehen, aber ich muss immer noch der Mannschaft vermitteln, dass ich das noch mehr geht. Das muss ich eigentlich trotzdem, das ist auch meine Pflicht als Trainer, immer noch zu zeigen, dass wir immer noch einen kleinen Grashalm haben, den wir noch beim Schopf verpacken können. Und das hat mir komplett gefehlt, deswegen hatte ich das angesprochen. Aber ich glaube, die Sache hat sich ja mehr oder weniger schon erledigt, weil ich denke, Köpfe werden jetzt vor dem letzten Spieltag definitiv keine mehr rollen.
Dann lass uns doch mal über das Thema sprechen, wie denn ein Kader und auch ein Team drumherum dann vielleicht in der zweiten Liga aussehen könnte. Es gibt ja jetzt einige Spieler, die vorher gesagt haben, zweite Liga ist für sie kein Thema, wie Schwegler, der ja eigentlich immer Perspektive haben wollte, der ja jetzt, ich das so richtig verstanden habe, gesagt hatte, dass er durchaus da bleiben würde, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Dann gibt es andere Spieler wie ein Chris, die keine Perspektive in der zweiten Liga sehen. Dann war noch irgendwas von wegen Wasowski, dessen Vertrag ja ausläuft und mit dem man noch nicht gesprochen hat. Und dann ist ja auch so ein bisschen die Frage, wie denn das Gerüst drumherum aussieht. Wenn man der Presse glauben darf, dann ist der Aufsichtsrat da ja dran, Herbert Bruchhagen da jetzt noch einen Sportdirektor an die Seite zu stellen, was ich durchaus für sinnvoll halte. Und unser Trainer hat ja heute gegenüber dem HR wohl auch gesagt, dass er sich durchaus auch eine zweite Liga mit der Eintracht zusammen vorstellen könnte.
Ja. Also ich habe jetzt heute zufällig ein Mitglied des Vorstands getroffen und mit dem kam ich dann ins Gespräch, war sehr sympathisch auch. Und da haben wir mal kurz so über die Lage der Eintracht auch gesprochen. Also er kam mir auch immer noch viel zu optimistisch vor, ja, was das Dortmund-Spiel anbelangt, obwohl er natürlich genau um die prekäre Situation wusste, aber er hat gedacht, na gut, vielleicht passiert ja nochmal ein Wunder, ja, fand ich auch sympathisch, aber er hat auch im gleichen Zug erwähnt, wie auch Bruchhagen das ja schon mal gesagt hat, gut, jetzt habe ich gesagt, das ist Bruchhagen nicht, ist egal, dass die Zweitliga-Planung ja immer parallel mit den Erstligaplanungen betrieben werden. Und jetzt wusste ich auch mal eine konkrete Zahl, das wusste ich nämlich vorher nicht, es sind definitiv 19 Spieler unter Vertrag auch in Liga 2. Also hast du ein Grundgerüst, ob wir mit den 19 Spielern, einen genauen Namen hat er jetzt nicht genannt, ob wir mit denen allen weiterarbeiten wollen oder ob ich die noch alle auf dem Platz sehen will, weiß ich gar nicht genau, ja. Aber du hast schon mal 19 Spieler. mit, auf die du mehr oder weniger aufbauen kannst. Zu gut, definitiv keinen Vertrag haben, wie du richtig gesagt hast, der Alexander Wasowski, der wahrscheinlich sowieso auf keinen grünen Zweig mehr bei uns kommen würde. Also natürlich nicht aufgrund seiner charakterlichen Art, weil da war er ja immer einwandfrei. Aber weil er einfach keinen Vertrag hat, genauso wie der ein oder andere auch, Altintop auch. Das dürfte aber gar kein Problem sein für die hier anwesenden Mitpodcaster, glaube ich.
Nein.
Gut. Ja, mich haben die Aussagen von Chris sehr gewundert, weil bei allem Respekt, er war lange Zeit verletzt, er machte im Durchschnitt vielleicht 16 Ligaspiele und es ist ja auch gleichzeitig angeklungen, dass ich in die Situation ankotzen und am liebsten da bleiben würde, aber realistisch sehe ich für einen 32-jährigen Halbinvaliden kaum Chancen, in der Bundesliga nochmal einen Verein zu finden.
Nee, sehe ich auch nicht. Also Chris ist, glaube ich, das war, ich denke mal, dass es in der Presse wahrscheinlich auch irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen wurde, was auch immer. Ja, ja, kann ich mir auch nicht vorstellen, weil er hat auch eine Tochter, die in Frankfurt zur Schule geht, da hat man diese ganze Story und da überlegst du dich natürlich zweimal, ob du jetzt noch für ein oder für zwei Jahre, die du dann vielleicht noch spielst, wenn der Rücken und der Körper und Knie und Beine und Kopf und was er noch alles hat, ja, wenn das alles hält, kann ich mir auch nicht vorstellen, glaube ich, dass Chris bleiben wird. Wo ich auch großen Bedarf sehe, ist, und das ist vielleicht auch eine Entscheidung, die man dann für die Zukunft treffen muss, ist die Torhüterposition.
Ja, definitiv.
Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass ein erfahrener Torwart wie Nikolov in der zweiten Liga nochmal eine Saison spielen kann, definitiv. Ja, der kennt die zweite Liga vom Tempo her, ist es auch, also da hätte ich überhaupt keinen Stress mit, wenn er sie nochmal reinstellen würde, den alten Sack, und das ist positiv gemeint. Aber da muss perspektivisch eine Entscheidung getroffen werden. Und wir hatten ja schon mal eine perspektivische Entscheidung getroffen, oder der Vorstand und der Trainer haben schon mal eine perspektivische Entscheidung mit Fährmann getroffen, die sie ja grandios versemmelt haben. Und da erwarte ich einfach, dass es da jetzt wirklich eine Lösung gibt, à la Kraftwerk der BSC. Ja.
Aber Sebastian, das ist doch eigentlich komplett in die falsche Richtung. Wenn du jetzt sagst, du nimmst dir nochmal den Nikolov, wenn du jetzt in die zweite Liga gehst, dann kannst du doch theoretisch mit weniger Druck jetzt einen jungen Torwart mal ranlassen. Wo ist das Problem? Da brauchst du doch jetzt keinen 40-Jährigen. Dann sage ich, natürlich ist der Nikolov immer noch ein guter Backup und kann bei Verletzungen immer noch die lustige Nummer 2 spielen, die auch ihre Sache dann für die paar Spiele, wie der Nikolov das meistens gemacht hat, 2-3 Spiele ordentlich spielt. Aber wir sollten uns jetzt einen jungen Torwart nehmen und den kannst du für den auch ein bisschen Geld bezahlen, wobei ich eher sagen würde, dass wir uns mit vielen ablösefreien Spielern mal beschäftigen sollten. Aber für den bezahlst du vielleicht auch mal ein bisschen Geld und dann hast du einen Jungen mit Potenzial. Der Fährmann will es ja mehr oder weniger ausdrücklich nicht machen, also so wie sein Berater hier da schon vollmundig hier berichtet, will er Fährmann in der zweiten Liga nicht spielen. Finde ich eine absolute Frechheit, das jetzt schon, bevor es überhaupt so ist, schon so publik zu machen. Ich würde ihn, glaube ich, auch im letzten Spiel übrigens gegen Dortmund gar nicht spielen lassen. Gute Leistung gegen Köln hin und her, aber das finde ich eine Frechheit. Da kannst du auch für das letzte Spiel wirklich nochmal Nikolov reinstellen. Ja, der bleibt immer bei der Eintracht. Ja? Und dann fand ich echt nicht gut. Aber ich würde halt sagen, schau mal auf den Transfermarkt, den einen oder anderen jungen Torwart, und sei es der Simon Poplin von Freiburg, der zwar Franzose ist. Ich habe eigentlich ganz gern deutsche Torhüter, allein wegen der Sprachbarriere, wobei das beim Simon Poplin, der jetzt auch schon lange bei Freiburg gespielt hat, nur noch zweiter Torwart ist, wegen dem starken Baumann, ne? Baumann heißt er, ja. Und der ist jetzt ablösefrei. Und der war doch schon mit Freiburg in der zweiten Liga. Da kannst du dem kannst du es doch irgendwie glaubhaft machen oder schmackhaft machen. Hier, komm zu uns, wir bauen dich als ersten Torwart auf. Da sagt er doch nicht nein. Ja, und das ist ein guter Torwart für die zweite Liga auf alle Fälle, und der hat auch wirklich Potenzial für die erste Liga. Also da muss man sich das echt überlegen. Im Zweifel vielleicht noch Patrick Klant, der ja bekennender Eintracht-Fan ist. Gut für die zwei FSV-Fans, die wissen es vielleicht nicht, aber sorry, dass ich euch das jetzt erzählt habe. Ja. Also irgendwas ist ja immer, ne? Ist auch kein schlechter Torwart, vielleicht nicht unbedingt als Nummer 1, aber vielleicht, um den Kampf ein bisschen anzuheizen. Aykut Özer ist immer noch ein Torwart, den wir in der Jugend haben. Also wir haben da ein bisschen Bedarf, wir haben da ein bisschen Möglichkeiten, und da sollten wir uns irgendeinen relativ jungen Spieler nehmen, weil Fährmann brauche ich halt auch nicht mehr.
Nee, will ich auch nicht mehr sehen, Fährmann. Also kann man gestohlen bleiben, und wie du gesagt hast, lass ich lieber den Rössel irgendwie da rumstehen, ja, gegen Dortmund. Der ist wenigstens motiviert, egal, für den der gibt doch mal alles und ist in Gedanken noch nicht bei seinem neuen Verein oder befestigt mit irgendwas, was er nach dem Abstieg da macht. Ja. Sofern es so kommt.
Ja, aber sind wir mal ganz ehrlich, wir halten uns seit 33 Spieltagen an diesem System GKAS fest. Meinst du, da wird jetzt am letzten Spieltag ein Trainer, der vielleicht in der zweiten Liga auch noch bei uns aber ich würde jetzt erstmal drauf tippen, nicht da an der Torwartposition irgendwas ändern?
Ah ja, klar, warum denn nicht? Ich würde jetzt grandios nur noch die spielen lassen, wo ich mit Sicherheit weiß, dass die einen Vertrag für die zweite Liga haben.
Ja.
Warum denn nicht? Macht es doch genauso, weil die sind auch daran gebunden, die haben noch diesen Druck, zu sagen, hey, ich spiele nächste Saison auch noch weiter bei der Eintracht. Das ist ja zum Beispiel die Position, jetzt gehe ich einmal zu dem verhassten Nachbarsverein, nicht der komische Karnevalsverein, sondern der Verein, also die Vorstadt da von Frankfurt, ne, die Ungeliebte. Da gibt es ein ganz krasses Gerücht, was sich die Runde hält, dass die Spieler gar nicht aufsteigen wollen, ja, von dem Verein, weil die meisten, die drei Viertel der Mannschaft gar keinen Vertrag für die zweite Liga haben und die dann Angst haben, dass sie überhaupt keinen Job mehr haben. So, und genauso vice versa ist es doch, da muss ich doch dem Fährmann vielleicht sogar einen Vorwurf machen, dass er vielleicht nicht die optimale Leistung liefert, weil er weiß, ja gut, wenn ich jetzt absteige, dann bin ich ablösefrei. Das ist jetzt natürlich sehr negativ gedacht, aber ich muss jetzt mit den 19 Leuten, die ich jetzt sicher weiß, dass ich mit denen theoretisch noch in der zweiten Liga arbeiten kann, mit denen muss ich jetzt auch den Kader zusammenstellen und ich würd alles mal wild zusammenwerfen. Ich würde, wie gesagt, würde vielleicht, wenn ich den komischen Meier schon spielen lasse, würde ich ihn mal im Sturm spielen lassen und so weiter und so fort. Jetzt, wir im letzten Spiel haben wir nichts zu verlieren und da würde ich wirklich mal ein paar Experimente noch probieren, weil schlechter als nicht laufen kann es eh nicht.
Ja, sehe ich auch so. Und ich meine, warum soll der GKAS vorne stehen? Ja, der GKAS ist der Letzte, der irgendwie einen Anreiz hat, jetzt noch ein Tor zu schießen. Ja. Also natürlich von der sportlichen Ehre, ja, würde ich sagen, okay, der wird natürlich immer ein Tor schießen. Ob er es dann letztendlich schafft, haben wir so dahingestellt. Aber da muss eine Mannschaft auf dem Platz sein und nicht nur gegen Dortmund, sondern auch dann in der nächsten Saison, die wirklich hungrig ist, die auch was reißen will. Und man fängt wieder da an, wo wir halt auch schon 2005 waren, mehr oder weniger, ja, dass du wirklich wieder mit jungen Spielern dann vorankommen musst und wirklich ein paar Erfahrene drin hast. Aber die erfahrenen Spieler sind in meinen Augen dann nicht Spieler wie Meier oder wie Köhler.
Ja.
Meier in der zweiten Liga kann ich mir vielleicht noch vorstellen, obwohl er vielleicht ich habe das eben gesagt, ich glaube nicht daran, dass es individuell, dass sie alle so eingebrochen sind, sondern dass sich das die kollektive Schwäche individuell niedergeschlagen hat. Und da glaube ich schon, der kann ja auch Fußball spielen und da gibt noch mehr so Kandidaten drin.
Ja, aber
das ist dann kein Bruch. Ja, und das ist dann, wenn ich die Führungsstruktur in der Mannschaft wieder auf Spieler wie auf den Rücken von auf Spielern wie Köhler oder wie Meier lege, dann ist es halt alles. Ja, weißt du, dann ist es nicht, glaube ich, so ein bisschen am Thema vorbei.
Darum geht's doch. Es geht doch auch darum, für Meier, unabhängig davon, dass er halt wirklich eine scheiß Saison gespielt hat, vielleicht auch ihm mal die Perspektive zu bieten, jetzt mal einen Bruch in deiner Karriere, mach mal einen Umbruch, weil das er Potenzial hat, da brauchen wir nicht drüber reden. Er hat letzte Saison gezeigt, mit 10 Toren, mit richtig, richtig guten Spielen, dass er theoretisch das Potenzial hat, gehobenes Bundesliga-Niveau zu spielen, wenn er es dauerhaft abrufen kann. Und ihm jetzt auch vielleicht mal, da bin ich auch gar nicht böse drum, wenn er dann sagt, komm, jetzt ist wirklich mein Verein, das ist überhaupt gar nicht schlimm. Das muss nämlich auch in Zukunft bei der Eintracht auch regelmäßig gemacht werden, dass wir alle 3 Jahre mal die Spiele erneuern, wenn wir nicht alle 1,5 Jahre eine Trainer erneuern wollen. Das ist doch auch gängiges Konzept in anderen Vereinen, eher nicht in Deutschland, wo, was weiß ich, wenn die Wetterlage schlecht ist, von der Trainer gefeuert wird, sondern in England ist das gängige System, wie lange der Wenger schon da ist, wie lange der Ferguson da ist. Da sind viele Spiele, da gibt es 3, 4 Spieler, die richtig ein Stamm sind. Und dann gibt es Spieler, die wechseln immer mal 3, 4 Jahre. Nach 3, 4 Jahren wird es erneuert, damit der ganze Kampf da noch da ist, aber auch damit jeder noch hungrig ist. Aber jetzt stellt sich die Frage, mit welchem Gerüst wollen wir in die Zweitliga gehen? Wen wollt ihr auf jeden Fall behalten?
Ja, ich würde erstmal vorher die Frage stellen wollen, wer denn da sonst noch potenziell dabei ist, eventuell zu gehen. Bei Franz tauchen ja immer wieder Gerüchte auf, dass der ein oder andere Verein an ihm interessiert wäre. Ich glaube, Köln war im Gespräch, Hertha und der HSV.
Ja, aber Franz hat auch gesagt, wenn das Package stimmt, geht auch mit in die zweiten Liga. Und ja. das würde ich sagen, Franz ist einer der Spieler, die als Leistungsträger fungieren, gibt den Vertrag, der gute Bezüge hat, der attraktiv ist, mitnehmen und dann aufbauen eine junge Mannschaft drumherum, auch den Russ noch mitnehmen. Der Russ ist auch ein guter Fußballer. Den Jungen kann ich mir noch vorstellen, dass er mitkommt. Kayo, raus, weg, wiedersehen. das war's. Kittel auf jeden Fall definitiv rein, ja. Ochs hat sich erledigt. Rode ist jemand, der auf jeden Fall mit rein muss. Tich Rivero, das sind die Jungen. Und dann im Vorne im Sturm, da wird's halt ein bisschen eng, ja. Da ist noch Heller, der da rumkrebst, aber der ist nicht wirklich so, dass man sagen kann, obwohl in der zweiten Liga vielleicht auch wieder eine gute
Saison spielen würde. Nein, weg, brauchen wir gar nicht drüber reden. Heller hat, Heller weg. Also das ist gar nicht böse gemeint, aber Schluss mit lustig. Ich brauche auch so einen Mensch. Das ist der Forrest Gump der Bundesliga. Der kann zwar rennen wie sonst was, aber sonst kann er nichts.
Ja, aber du bist ja in der zweiten Liga, Marvin.
Ja, dann ist er der Forrest Gump in der zweiten Liga.
Gibt es eine Chance in der zweiten Liga?
Ja, das kannst du machen, wenn du den hier beim JP Morgan Chase als Eintracht-Repräsentant einsetzen willst. Aber das ist auch das Einzige. Also Heller brauchen wir gar nicht drüber reden.
Aber das ist ja das Problem im Sturm ist einfach, ja, dass du diese Krücken hast, wie Altintop, Fenin wird gehen, Gekas wird
gehen. Nein, warum soll denn der Fenin gehen? Warum
ich denn glaube, dass der Fenin gehen wird.
Guck mal, der Fenin,
weil er zu ambitioniert ist. Sein Berater wird ihn wohin schicken, in die erste Liga oder was weiß ich, in Europa hin. Ich bin mir ganz sicher, dass Fenin gehen wird.
Echt? Ganz, aber ganz ich sicher. Also ich habe noch meine Nostalgie, also so meine Idee, als ich mir vorstellen kann, früher als der Fenin zur Eintracht gekommen ist, da hat er das, bevor das überhaupt richtig publik wurde, hat er das auf seiner Homepage dann schon schon angesprochen, hat dann schon die ersten Worte auf Deutsch gesprochen, war ganz heiß. Drauf zu Eintracht zu gehen. Also ich weiß nicht, ich habe eigentlich schon gedacht, dass er eine gewisse Bindung hat. Und ich sag dir mal eins, der Fenin hat in der ersten Liga in den letzten Spielen auch Scheiße gebaut. Okay, der hat mal ein Tor gemacht gegen Bremen, das war gut, aber hat auch viel Mist gebaut. Ich erwähne nur den Elfmeter gegen Freiburg, die Würstchenbude, hier die Bayern, gegen den FC Bayern, ja. Naja, die Würstchenschubser da, ja, vom Uli Hoeneß halt, ja. Das war halt auch sein Fehler. Der hat auch keine gute Saison gespielt. Natürlich
ja, aber das überleg mal, aber wenn du mal guckst, wer in der ersten Liga was braucht, ja, ich meine, Gladbach ist die, wenn ich Gladbach wäre und würde an Fenin rumpacken wie so ein Irrer, Kaiserslautern, der Lakic geht, ja, da würde ich gucken, ob ich so einen wie Fenin kriege. Das sind Spieler, die passen da genau rein. Also der wird aus der ersten Liga hundertprozentig gute Angebote kriegen und er wäre wirklich, das muss man einfach sagen, ja, blöd, wenn er nicht annehmen würde.
Ja, gut,
so einen Bezug hat er nicht. Der Fenin wollte nicht zur Eintracht, der wollte nach Deutschland, in die Bundesliga, aus der tschechischen Liga. Und wenn der VfL Wolfsburg oder Kaiserslautern oder Leverkusen angeklopft hätte, wäre er da genauso hingegangen, hätte genauso Deutsch gelernt. Ja. Obwohl er natürlich eine besondere Position hat, aufgrund seiner 3 Tore gegen die Hertha im ersten Spiel.
Ja, gut. Aber und auch immer noch, also ich meine, bei den Fans ist er auch ziemlich beliebt. Das kann man eben, also das,
ja,
das muss man schon sagen. Und ich sag mal eins, der Fenin hätte zum ersten Mal eine Chance, mal mehr als 3 Tore oder 4 Tore in einer Saison zu schießen, weil ich sag dir mal eins, in der zweiten Liga bin ich mir hundertprozentig von überzeugt, dass der mal regelmäßig trifft und lieber mal durchgängig in der zweiten Liga spielen, dann hast du auch wieder eine Chance mit genügend Biss wieder in der tschechischen Nationalmannschaft zu spielen, ja, wo er momentan auch außen vor ist aufgrund seiner schlechten Leistung, als in der ersten Liga halt nur so zwischen Bank und Platz halt zu schweben. Gut, aber da habt ihr schon recht, das Potenzial hat es bei der Eintracht halt sehr zu selten gezeigt. Aber gut, ich würde mich dafür aussprechen, dass er bleibt, aber ich kann natürlich verstehen, Angebote wird er auf alle Fälle bekommen. Das ist natürlich
wenn er bleibt, bin ich der Letzte, der ihn vom Hof jagt. Ja, aber klar, ich glaube nicht, dass auch seine Leute, die ihn dann beraten, dass sie dazu raten, in der zweiten Liga mit der Eintracht abzusteigen.
René, naja. Ich denke, Zavelas wird auch noch gehen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich denke nicht, dass er einen großartigen Eintrachtbezug hat. Linksverteidiger werden immer gesucht. Ich weiß nicht, ob er einen Zweitliga-Vertrag hat. Wenn er einen Zweitliga-Vertrag hat, ist es gut, weil dann bekommen wir Geld, aber er bleibt mit Sicherheit nicht bei uns.
Glaube ich auch nicht. Obwohl wir ihn gut gebrauchen können in der zweiten Liga, auch wenn er nur Kaugummi kauen und lange Bälle schlagen kann.
Ja, aber du weißt ja, wie es ist. Linksverteidiger, da müssen wir uns wieder einsuchen. Und das ist auch mühselige Scheiße. Ich habe mir jetzt schon mal ein paar Gedanken gemacht, ne, wie es jetzt mit dem neuen Kader aussehen könnte oder wer denn alles ablösefrei ist. Ne? Und da habe ich natürlich hauptsächlich bei der zweiten Liga mal gewildert. Aber so ein Christian Panda jetzt noch in der ersten Liga, der ist auch ablösefrei. Der ist ja dauernd verletzt bei Schalke. Aber mittlerweile ist er fit. So ein Christian Panda, ich weiß nicht, ob er noch einen anderen guten Erstligisten bekommt, aber das wäre auch mal wenn er ihm eine Perspektive austeilt, das ist ein guter Linksverteidiger. Ne? Gut, dann Charles Tucky, das ist halt, das ist auch ein guter Spieler, ein offensives Mittelfeld, was ja bei der Eintracht schon lang krankt. Und da hat ja der lustige FC St. Pauli versäumt, die Verlängerungsfrist, also beziehungsweise halt die Verlängerung zu ziehen, ja, und jetzt ist er plötzlich ablösefrei. Das wäre auch einer, zumindest für die zweite Liga. Hühnemeier, könnten wir mal drüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt von Energie Cottbus. Für mich ein richtig guter Innenverteidiger. Ja, der Hühnemeier, der Uwe Hühnemeier war damals bei Dortmund ist dann zu Cottbus gewechselt und spielt dort eine richtig, richtig gute Saison als Innenverteidiger. Hat auch schon 5-6 Tore geschossen, Kopfballtore. Genauso auch Mergi Mafra. Ich glaube, der ist auch ablösefrei. Das sind also zumindest, du hast Potenzial auch aus der zweiten Liga. Und wenn du, oder zum Beispiel hier der Stefan Schröck, das ist ein guter Rechtsverteidiger, falls jetzt zum Beispiel der Jung wirklich wechseln sollte. Angebote wird er auf alle Fälle bekommen. Dann kannst du den Stefan Schröck nehmen von dem Verein, der sowieso unaufsteigbar ist, hier von Kräuter Fürth, ja, dem kannst du eine Perspektive bieten. Also ja, es gibt einige und einen Mann, den würde ich nehmen, wenn Franz geht. Der Josip Simunic, der ist zwar 33 Jahre alt, ist aber ablösefrei, weil Hoffenheim ihn nicht mehr will. Für die zweite Liga ist das ein richtig geiler Arschloch-Typ. Der ist richtig gut. Wenn der Franz nicht bleibt, wäre das ein super Ersatz.
Ja, für die Zweitliga kann man sich sowas auch vorstellen. Da bin ich vollkommen bei dir. Aber ich finde halt, unabhängig davon, welche Namen dann, wer es im Endeffekt ist, ist es halt, glaube ich, wichtig, dass es wirklich auch wieder ein junges Grundgerüst ist. Ja, dass man sagt, okay, wir planen nicht nur für die Zweitliga, sondern wir planen wirklich wieder auf längere Distanz, wie wir es schon mal gemacht hatten. Und dass wirklich, dass man die Jungen fördert, die jetzt auch schon dabei sind und wirklich dann punktuell verstärkt. Mit einem vernünftigen Kader, ja nicht so einen aufgeblähten, wie wir schon mal hatten, sondern eine vernünftige Größe. Und dann denke ich, bin ich da auch optimistisch, dass da auch ein direkter Wiederaufstieg drin ist.
Ja, aber es kommt doch auf die Mischung an. Du brauchst doch, klar brauchst du ein paar junge Spieler aus der eigenen Jugend, ein paar, die Gegebenheiten kennen, die du auch in ein paar Jahren dann hast als Spieler, wenn du dann aufgestiegen bist, aber du brauchst ja dann auch ein paar, die Erfahrung haben, ein paar, die du nur für 2 Jahre oder irgendwas verpflichtest. Und da sind, denke ich, ein paar von denen, die Marvin jetzt genannt hat, durchaus mit dabei, wo ich sagen würde, das macht Sinn, die auch in ihrem vorangeschrittenen Alter da noch zu verpflichten. Dieses Thema direkter Wiederaufstieg, da tue ich mich irgendwie nicht gut mit. Also klar, für die Eintracht wäre es gut, so schnell wie möglich wieder hochzukommen, auch was das Geld und so weiter angeht. Aber ich bin dann eher der Meinung, dann lieber ein Jahr mehr zweite Liga vernünftig aufbauen und dann hoch und dann aber auch wirklich da oben dann festsitzen und nicht dann den fünften Abstieg in 2015 dann wieder.
Das ja, aber auch aufbauen kannst du auch in der ersten Liga, ja, das ist alles, du musst das Grundgerüst, wenn alles andere als der direkte Wiederaufstieg, ja, das ist wirklich nicht so ein Verein wie der Eintracht würdig, also das muss zumindest das Ziel sein und da muss auch so viel sportliche Kompetenz sein, wir gehen mit einem riesengroßen, mit einem der größten Budgets in die zweite Liga rein, immer noch, ja, trotzdem, dass wir in der ersten Liga auch schon nicht so ein allzu großes haben und das ist aber eins, was sich Mittelfeld bewegt, aber da mit dem Budget, was wir reingehen und mit dem, was am Potenzial wirklich dann auch da ist, da muss das auch langfristig die Direktive sein, direkt der Wiederaufstieg. Ja, ich stelle mir vor, eine zweite Saison in der zweiten Liga, auch allein was das an Geld bedeutet, was dem Verein verloren geht durch die Zuschauereinnahmen, die so reduziert sind. Ja, das sind alles Dinge, die sich wirklich dann langfristig auswirken. Und jede Saison, die wir da unten rumkrapsen und wirklich Geld verlieren und wir verlieren Geld, sportlich betrachtet, wirft die Eintracht um Jahre zurück.
Ja, also wir haben jetzt wahrscheinlich, wenn wir in die zweite Liga absteigen, einfacher, also nur für die Spiele 17 Millionen. Das ist schon weniger. Das ist jetzt nicht ganz so viel. Ja, also das ist schon deutlich weniger, als wir natürlich jetzt in der ersten Liga haben. Das halbiert sich ungefähr. Keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht genau, aber trotzdem, das ist jetzt schon deutlich weniger. Aber ich habe genau wie René auch eigentlich die Überlegung gehabt, dass es mir lieber wäre, 2 Jahre in der zweiten Liga dann vielleicht zu bleiben, die ganze Mannschaft, also vielleicht nicht unter zu großem Druck zu stellen, das hat ja auch oftmals negative Wirkung, aber ich habe mir dann jetzt weiter überlegt, das ist ja gar nicht machbar. Du kannst ja auch deinen Sponsoren gar nicht verkaufen. Naja, wir wollen mal schauen. Wir bleiben jetzt erstmal in der zweiten Liga. Du musst wirklich damit, du musst wahrscheinlich wohl oder übel wirklich sagen, wir wollen jetzt sofort wieder aussteigen. Und unter vorgehaltener Hand musst du sagen, und wenn es nicht klappt, dann gehen wir es im nächsten Jahr an. Aber wir wollen uns auf jeden Fall, dass wir spätestens in 2 Jahren oben sind. Aber halt am besten jetzt schon gleich. Aber du musst den Sponsoren ja auch irgendwo einen Anreiz bieten, zu sagen, hier komm, ihr steigt jetzt bei uns ein und ihr bleibt jetzt bei uns, aber in einem Jahr sind wir wieder oben und dann repräsentieren wir euch wieder in der ersten Liga. Weil wenn du jetzt sagst, du bleibst jetzt hier eine Weile in der zweiten Liga, da haben viele auch keinen Bock mehr. Das ist ja auch einfach so eine Sponsorensache. Deswegen kann der Bruchhagen gar nichts anderes sagen, als wir wollen direkt wieder aufsteigen, auch wenn ich es für relativ gewagt halte. Aber dazu, um direkt wieder aufzusteigen, und jetzt könnten wir theoretisch auch zum anderen Thema kommen, ich will nur mal ganz kurz sagen, wer mir auch eine ganz gute neue Mannschaft gefallen würde, wäre zum Beispiel Sascha Mölders vom FSV Frankfurt. Ganz guter Stürmer, der immer mal wieder seine Dinger macht. Aber, um jetzt wieder zurückzukommen, um direkt wieder aufzusteigen, brauchen wir auch ein gutes Gerüst, auch von außerhalb, die uns diese guten Spiele an den Verein herantragen. Das heißt, wir brauchen eine gute Scouting-Abteilung, brauchen viele Connections, dass wir die auch möglichst billig vielleicht auch ablösefrei bekommen. Und da kommt jetzt darauf an, wer sind überhaupt die handelnden Personen?
Das hast du im Heimspiel gestern Abend ein bisschen verpasst, glaube ich. Da haben sie nämlich auch dieses Thema Scouting mal angesprochen und sind dann auch nach 5-minütiger Diskussion, glaube ich, zu dem Ergebnis gekommen, dass das Scouting bei der Eintracht verbesserungswürdig ist. Ich frage mich immer noch, was von Scouting überhaupt?
Ja, es ist dieses Vereinsheimerei-Scouting. So ist es halt. Es ist halt der Hölzenbein, der halt natürlich... Der hat auch schon einige richtig gute Leute gescoutet. Ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Es war auch viel Mist dabei. Und es war mehr Fehlschläge in der jüngsten Vergangenheit, als das gut gegangen ist. Ja. Und diese Zahl von Fehlschlägen muss ich radikal minimieren. Und von guten Einkäufen muss ich richtig nach oben erhöhen. Weil eins ist ganz klar. Wir haben in der letzten Zeit viel Geld ausgegeben, in den letzten 3-4 Jahren. Und das meiste Geld haben wir für absolute Vollpfosten ausgegeben. Tut mir leid, Kaio. Das Geld, was wir in ihn reingesteckt haben, hat er uns in keiner Zeit wirklich zurückgezahlt. Ja, das ist Geld, das ist verbrannt. Fenin, so leid es mir tut, das Geld, die 3 Millionen, hatte lang auch noch nicht zurückgezahlt. In Korkmaz, wo die Summe nicht ganz publik ist, wo aber auch irgendwas zwischen 2 und 3 Millionen gerüchtet wird. Soll ich dazu noch mehr sagen? Das sind alles Faktoren. Wir haben so viel Geld rausgeworfen und der Ertrag, den wir dafür bekommen haben, ist ganz gering. Wir sollten uns wieder darauf berufen, und jetzt deswegen ist es auch ein bisschen ein Problem, da wir noch nicht wissen, in welcher Liga wir sind. Wir sollten uns wirklich darauf fokussieren, es gibt viele ablösefreie Spiele. Die ganzen großen Ligen kaufen auch nicht großartig Spiele ein, die ganzen großen Vereine, die suchen auch immer nach den ablösefreien Spielen. Und wir müssen das auch machen. Natürlich können wir das jetzt nicht im ganz großen Rahmen machen, aber wir müssen sehen, es gibt viele ablösefreie Spiele, die vielleicht bei dem einen oder anderen Verein nicht bleiben wollen. Und da müssen wir ran. An diesen Speck müssen wir ran und damit unsere Leute, unsere Mannschaft verstärken. Weil in der zweiten Liga können wir eh keine Fabelsummen ausgeben. Das können Leute, Vereine machen wie Chelsea oder was. Oder auch damals hier Hoffenheim, die einfach mal 7,5 Millionen für Carlos Eduardo hingeblättert haben, obwohl sie in der zweiten Liga waren. Das sind wir nicht. Das geht
dann,
auch
dann
nicht.
Dann sag mal, was du dir vorstellst, wer das machen sollte. In Form von sportlichen Direktor, der ja wahrscheinlich so kommen wird, wie man jetzt so liest. Oder beziehungsweise auch in Scouting.
Also mein Wunsch, das habe ich ja letztens schon mal auch bei Twitter bekannt gemacht, das ist ja jetzt auch kein offenes Geheimnis, ist ganz klar, ich hätte mir den Fjørtoft als Sportmanager gewünscht, einfach aufgrund der Tatsache, weil er hinreichende Erfahrungen gehabt hat, weil er schon in Norwegen, zuletzt glaube ich bei Old Grenland, diese Position innehat, also er hat Erfahrung dahingehend, er kennt auch den norwegischen Spielermarkt, das habe ich jetzt auch gehört, das hat er jetzt auch angeführt, wenn du dir überlegst, guck mal nach Hannover mit Jaco Onan und Abdullahu, die haben beide nicht großartig viel Geld gekostet, was die eingeschlagen haben, und da gibt es bestimmt noch mehr Potenzial, das wir vielleicht auch durch ihn erschließen könnten. Fjørtoft, da müssten wir uns theoretisch aber auch sogar ranhalten, weil ich glaube, er ist bei Sturm Graz auch war es Sturm Graz oder Rapid Wien, wo hat er früher gespielt, weiß das einer von euch, Sturm Graz oder Rapid Wien?
Wir finden es raus.
Ich guck gerade. Das, was du gerade angesprochen hast, von wegen norwegischer Markt erschließen etc. pp. Das fand ich ja gestern Abend, das hat er auch gestern Abend im Heimspiel, wo er ja als Gast war, gesagt. Das fand ich ja relativ erstaunlich, dass man ihn angeblich nie mal kontaktiert hat, wer denn da aus dem norwegischen Markt als potenzieller Spieler für die Eintracht sinnvoll wäre. Also das kann ich absolut nicht nachvollziehen, dass man da nicht sich mal an ehemaligen Spieler gewendet hat und gesagt hat, hier hast du nicht mal ein paar Tipps.
Naja, da wurden ganz markante Sachen einfach versäumt, wo man einfach zu blöd war, weil ich meine, tut mir leid, so ein Fjørtoft, der einen guten Status hier bei den Fans hat, der auch eine guten Beziehung normalerweise zum Verein haben sollte, der ist mit Sicherheit bereit, dir die ein oder andere Rakete, die vielleicht auch in der zweiten norwegischen Liga rumkrebst, da mal zu nennen. Und dann hast du vielleicht einen, der schlägt vielleicht nicht genauso gut ein wie ein Abdullah oder wie ein Jakunan, aber ähnlich gut. Und dann kannst du ihm auf die Schulter klopfen und klopfst dir selbst auf die Schulter, dass du auf die Idee kamst. Aber halt lieber bei YouTube hier die schönen Best-of-Clips vom Kaio angucken und dann für 3,5 Millionen verpflichten. So geht's halt nicht. Und das ist kein Scouting, ja. Und und da mangelt's halt. Also ich würde mir einen Fjordkraft halt wünschen. Sportmanager, wie gesagt, ich glaube Sturm Graz oder Rapid Wien, eins von beiden. Rapid Wien, jetzt weiß ich, ja. Rapid Wien ist an ihm dran. Die wollen ihn eigentlich auch als Sportmanager verpflichten. Ich glaube auch, dass er innerhalb der Eintracht kein großartig gutes Standing hat. Ich glaube auch nicht, dass sich das nach dem gestrigen Abend verbessert hat, weil die Kritik ja anscheinend, wie ihr schon geäußert habt, relativ groß gewesen ist.
Und deutlich.
Anscheinend schwimmt er auch gar nicht in diesem Radar von möglichen, wie soll ich sagen, von möglichen Leuten, die in Frage kommen könnten. Weil ich sag mal eins, ich würde es gut finden, allein weil es eine Identifikationsfigur ist.
Ja, ich glaube, Fjordhoff finde ich auch gut, aber ich glaube, es ist eher unwahrscheinlich, ich meine, selbst wenn Bruchhagen, glaube ich, nach dem Auftritt gestern ist, glaube ich, jetzt nicht so das ideale Gespann, aber dadurch auch, dass der Bender, also im Aufsichtsrat, dem Bruchhagen dann doch sehr verbunden ist und auch jetzt in den Interviews in der FR heute gesagt hat, dass er sportlich kompetent ist und den ganzen Blabla, dass man da wohl auf mehr ein bisschen so eine konservative Lösung setzt, was ich sehr, sehr schade finden würde.
Da bin ich mir gar nicht, so sicher. Ich glaube schon, dass hier jemand installiert wird. Also der Bruchhagen rückt ja immer mehr von seiner Position ab. Und ich denke schon, dass da wirklich ein Sportmanager verpflichtet wird. Aber ich hoffe halt wirklich nicht, dass es jemand ist wie Schindelmeister.
Es wird definitiv einer Pflicht. Da bin ich ganz sicher.
Ja, genau.
Die Frage ist, ob man bereit ist, halt so eine Art junge Wilden zu verpflichten mit dem Fjordhoff. Oder ob man sagt, okay, wenn ich jetzt nur sehe, okay, Dietmar Weiersdorfer ist natürlich auch eine gute Option, ja, kein schlechter Mann. Aber ist er mehr so, naja, der Ostwestfale und der Hamburger, das ist so ein bisschen dann gemütlich, geht es wieder voran. Und da wird mal nicht so das eine oder andere derbe Wort fallen, wie wenn so ein Typ wie der Fjordhoff, der gestern auch wirklich einige Dinge rausgehauen hat. Ja,
ja, ja.
Das würde dem Verein, glaube ich, sehr, sehr gut tun, wenn so
ein Wichtig ist, dass jetzt beim Abstieg eine Identifikation wiederhergestellt wird. Ob das jetzt auf der Sportmanager-Position und der Trainerposition oder vielleicht nur auf einen der beiden Positionen hergestellt wird, aber das ist wichtig, weil die Fans müssen wieder an den Verein glauben, müssen wieder sagen, hier, das ist ein Verein oder auch die Manager, das ist eine gute Verpflichtung, die wir jetzt getätigt haben. Ich glaube daran, dass sich jetzt was bewegt. Und ich muss auch die Leute auch irgendwo sympathisch finden. Das hört sich jetzt zwar nur oberflächlich an, aber so ein Fjordhoff, der kann auch die Sympathien für sich gewinnen. Wie gesagt, ja. Mein Traumduo wäre ja wirklich gewesen, Fjordhoff als Sportmanager, neben Bruchhagen, wo da knallt es vielleicht öfter mal, aber du hast halt eine Identifikationsfigur und auf jeden Fall Alex Schur als Trainer. Mit der Aussicht zu sagen, gut, wir wollen jetzt direkt aufsteigen, wenn es nicht klappt, im zweiten Jahr ist auch okay, genau so, dass du, da kannst du ihn nämlich nicht so gut verbrennen oder da verbrennst du ihn nicht so gut wie in der ersten Liga. Aber dazu wird es ja wahrscheinlich auch nicht kommen, weil Schur anscheinend intern überhaupt gar keine Rolle spielt, was die Trainerposition anbelangt. Ich bin wirklich am Zweifeln. Ich höre Schindelmeister und finde es nicht gut.
Ich glaube, Schindelmeister, das ist K.O.-Kriterium. Also da muss dann, das ist wirklich absolutes No-Go, ja. Wirklich absolutes No-Go. Wenn man dafür Leute wie Fjordhoff übergeht, die ihr wirklich einen Bezug zum Verein haben, weil das ist dann wirklich nur, das Söldnerpakt dann auch auf der Führungsebene, muss man einfach so sagen.
Genau, wenn ich auch nicht gut finden würde, wobei, da könnte ich mich mit anfreunden, ich glaube, die Alex wird es, glaube ich, ganz gut finden, wäre der Armin Fee, aber der hat auch keinen richtigen Bezug zur Eintracht, aber wenn ich allein aus Kompetenzsicht gut finden würde, wäre schon der Dietmar Weiersdorfer. Weil ich denke, der könnte auch mit die Kontakte, die er hat, könnte auch spielen lassen, um den einen oder anderen guten Transfer zu landen für die Eintracht. Also Dietmar Weiersdorfer wäre allein für die Eintracht, glaube ich, ganz gut. Was gibt es da noch jemanden? Habe ich jemanden vergessen?
Das sind die üblichen Verdächtigen, die jetzt mal im Umlauf sind. Ja, Fee, Weiersdorfer, Schillmeister und Fjordhoff.
Was das Thema Trainer angeht, fand ich heute bei der Frankfurter Rundschau den Kommentar sehr lustig, oder Kommentar war es, glaube ich, nicht, war, glaube ich, ein Leserbrief, dass die neuen Verantwortlichen doch bitte schnellstmöglich Kontakt mit Friedhelm Funkel aufnehmen sollten, der ja wunderbar Erfahrungen mit der zweiten Liga hat und ist ja sowieso der beste Trainer, den wir in den letzten 15 Jahren hatten.
Ja, ich gebe ihm da vielleicht sogar auch recht, dass er der beste Trainer ist, den wir in 15 Jahren hatten. Das kann schon gut sein. Also zumindest hat er uns dahin geführt, dass wir auf einigermaßen sicheren Fahrwasser in der ersten Liga geschwommen sind, von der zweiten Liga. Das muss man ihm schon zugestehen und das rechne ich ihm auch ganz hoch an. Aber ich glaube erstens nicht, dass er den Job, den er relativ erfolgreich in Bochum macht, einfach so fallen lässt.
Nee.
Und du weißt immer, wenn du nochmal zu einem Verein zurückkehren kannst, kann es auch gut sein, dass du dir deinen noch positiven Ruf, den du definitiv hattest, kaputt machst. Ich weiß nicht, ob Funkel das nochmal machen will. Ich sehe halt auch, dass hier einige Namen genannt werden, die mir gar nicht so lieb sind. Also, lass mich mal gerade überlegen. Ach, Daum war das zum Beispiel, ja.
Der nennt sich selbst.
Daum in der zweiten Liga, obwohl er das erst vollmundig verkündet hat, dass es ja eine spezielle Sache war mit Köln und dass er das nie also bei einem anderen Verein machen würde. Da, mit der Aussage hat er sich selbst schon arg ins Bein geschossen. Und außerdem ist es kein Neuanfang in der zweiten Liga, wenn du mit dem gleichen Trainer weitermachst, auch obwohl er es für mich nicht verbockt hat. Er hat es für mich jetzt nicht verbockt, ja, ganz klar. Aber ich denke nicht, dass es für die Eintracht gut wäre, jetzt mit Christoph Daum einfach weiterzumachen. Ich denke sowieso eher, dass die Aussage von ihm, jetzt vielleicht doch in der zweiten Liga weitermachen zu wollen, sich allein darauf begründet oder dahingehend begründet, dass er Angst hat, gar keinen Job mehr zu bekommen.
Ja, glaube ich auch. Also Daum ist überhaupt keine Option, absolut nicht. Obwohl ich mich beim Trainer dort schon echt extrem schwer tue, ja, da einen geeigneten Kandidaten zu finden, wo man sagen kann, okay, das ist vielleicht der Richtige. Was ist denn der René? Was machst du denn da?
Ich mache nichts.
Das ist ja unfassbar laut.
Immer dieses Knatter hier.
Das Knall, ja. Aber das ist, also bei der Trainerfrage glaube ich, wenn es nicht Schuhe wird, ich gehe davon aus, dass es Daumen auf keinen Fall wird, ja. Also das wäre mehr als unseriös. Aber so außen, wirklich auch ein bisschen nachgedacht meine letzten Tage, fällt mir keiner ein, wo ich sagen würde, okay, das ist einer, der es wirklich bringen würde. Der Fee vielleicht, ja, muss ja nicht Sportdirektor sein, ist ja auch als Trainer sehr erfolgreich, aber ob der sich das natürlich antut, ja, mit so einer Rumpftruppe in die zweite Liga zu gehen, weiß ich auch nicht.
Also, es wird ja viel Marcel Koller gehandelt. Wie
Ja.
ist da eure Meinung zu?
Nee, Koller ist so, weißt du, Koller, das sind so, das hat der Bruchhagen ja auch seit Jahren, er läuft da mit dem Credo herum. Namen, die schon 30 Mal in der Presse gefallen sind, die sind dann sowieso schon raus aus dem Fokus und werden nicht verpflichtet. Und da finde ich, kann er seinem Credo auch treu bleiben. Koller brauche ich einfach nicht. Das ist einfach, der passt auch nicht wirklich so zur Eintracht. Das muss, ja, ich will halt wirklich einen haben, der Bezug hat zum Verein. Wenn es nach mir ginge, ich würde einen nehmen, der Bezug zum Verein hat.
Ja, also die Mauis kennt ihr ja vielleicht, die Twitter-Userin, ja, die hat ja auch sich schon für Koller ausgesprochen, weil er ja auch mit den Grasshoppers Zürich die Meisterschaft geholt hat, ja, und sie ist ja auch Grasshopper-Fan, also jetzt mal die Menschen, ne, und so weiter und so fort, weil sie kann ihn auch ein bisschen besser, denke ich, als mich, ja. Muss man ja mal ganz klar sagen, weil ich habe jetzt von Koller natürlich bei Bochum ein bisschen gesehen. War alles okay, aber hat mich jetzt nicht so ganz vom Hocker gehauen.
Nee,
Ich
auch in
weiß, ich
Köln war
kann.
er auch jetzt nicht so, ja.
Ja, wobei, also Bochum fand ich sogar ganz gut, weil er da spielerisch noch recht viel rausgeholt hat, bei dem doch immer, ja, wie soll ich sagen, regelmäßig relativ spielerisch begrenzten Bochumern, ja. Aber ich tue mir da auch immens schwer, wenn es um neue Trainer geht. Aber ein neuer Trainer ist eine ganz markante Position, die auch recht schnell jetzt gelöst werden muss. Für mich wäre Schur der optimale Mann. Wie gesagt, aber ich habe jetzt schon gehört, auch intern habe ich schon gehört, dass sich Schuhe gar nicht, also dass Schuhe überhaupt gar kein Thema ist. Und deswegen denke ich, können wir das leider außen vor lassen, auch wenn es mir weh tut. ich weiß nicht, ich habe jetzt auch sonst gar nicht, ich habe jetzt eher so Sportmanager, das habe ich jetzt schon viel gehört, was jetzt im Gespräch ist, aber ich habe Trainer, habe ich jetzt fast gar nichts gehört, oder? Also habt ihr
das da Problem noch? Ist ja auch, dass die Trainer alle rotiert sind, ja, in der laufenden Saison. Die sind ja alle jetzt irgendwo, gerade jetzt nach der Rückrunde oder in der Rückrunde ist ja das große Trainerkarussell losgetreten worden. Und die sind ja eigentlich mehr so diese üblichen Verdächtigen, die man eigentlich immer im Fokus hat, die sind jetzt erstmal da. Hüb Stevens habe ich auch jetzt gelesen, ja. Wer ja, bestimmt auch
genau.
Mal sagen, okay. Passt, da würde ich sagen, okay, hat zwar jetzt keinen Bezug zur Eintracht, ist aber wirklich ein Typ. Ja, Koller ist mir so wirklich auch so ein bisschen weich gespült. Das heißt, ein guter Trainer, aber auch so ein bisschen mehr so auf dem Skibbe-Schema, meiner Meinung nach, wenn Hüb Stevens wirklich auch ein Typ ist, der auch mal reinschlägt. Und wenn es dann schon nicht einer sein soll, der einen Bezug zur Eintracht hat, dann bitte einer, der auch wirklich dann auch eine Persönlichkeit darstellt.
Ja, ja.
Kann ich mir vorstellen. Hüb Stevens, das wäre okay.
Finde ich auch immer ganz gut, aber er hat halt auch immer dieses Phlegma, dass er nach einer, das will ich jetzt auch gar nicht geringschätzig jetzt irgendwie thematisieren, aber nach irgendwie so 2 Jahren dann doch immer sagt, irgendeinem Familienangehörigen, das meine ich jetzt echt nicht böse, aber es ist doch so, dass er öfter mal sagt, ja, im Familienangehörigen geht es nicht gut und ich gehe dann doch lieber wieder zurück. Das war ja auch in Köln so und ich glaube, das war bei einem anderen Verein auch schon so, wo es ja auch wirklich seiner Frau nicht gut ging. Aber ich finde, wir müssen auch ein langfristiges Konzept erarbeiten, wo wir wirklich sagen, wie ich das da vorhin auch schon gesagt habe, bevor wir den Trainer wieder wechseln, wechseln wir die Mannschaft wieder aus. Immer ein Teil der Mannschaft. Das muss unser Ziel sein. Und das muss jetzt die Neuausrichtung in der zweiten Liga sein, wenn wir jetzt absteigen, wovon ich sicher ausgehe, dass wir sagen, wir haben jetzt einen Trainer, wir haben sind felsenfest von diesem Konzept überzeugt und wir wechseln alle 3-4 Jahre die Spieler aus. So nach dem Motto muss die interne Richtlinie lauten. Und wir haben einen Trainer, der uns über, was weiß ich, über lange, lange Zeit begleiten kann. Ja. Und da ist der Hüb Stevens vielleicht auch schon einen Tick zu alt. Es ist sehr, sehr schwierig, da jetzt einen geeigneten Trainer zu finden. Aber für mich muss es halt auch einer sein, ja, keine Ahnung, der die Fans auch wieder zu sich ziehen kann. Das ist halt auch so eine Sache. Also es bringt auch nichts, jetzt einen granteligen alten Mann da jetzt irgendwie heranzuziehen. Es muss jemand sein, der vielleicht auch wirklich die Fans wieder für sich gewinnen kann, weil in der zweiten Liga ist es ganz, ganz wichtig auch. Weil die Erfolgsfans, sage ich mal, die sind sowieso jetzt abgewandt von der ersten von der
aber Eintracht. Es muss aber auch jemand sein, der auch einen realistischen Blick auf die Mannschaft hat, auf das Umfeld und auch weiß, was möglich ist und was nicht möglich ist, wo nicht wie bei Skibbe halt der Unterschied zwischen Anspruch und Realität so riesig groß ist, ja. Der unnötig die Mannschaft mit 50 Punkten Vorgaben unter Druck setzt und so ein Krempel, sondern wirklich einer, der wirklich grundsolide Arbeit leistet. Das halte ich für besonders wichtig.
Also doch der Funkel.
Ich habe ja einen Funkelschrein, den poliere ich täglich und dafür werde ich auch jedes Mal von meinen Mitstadiongängern geächtet. Aber ich meine, unabhängig davon, natürlich ist es in der jetzigen Situation, der Funkel wieder zu holen, ist total unsinnig, ja. Das ist vollkommen klar. Und abgesehen davon, dass wenn er mit Bochum aufsteigt, wird er sich das bestimmt nicht nochmal geben, die zweite Liga mit der Eintracht. Aber vielleicht so eine Mischung zwischen Funkel und Schuhe.
Also vielleicht sind wir da.
Hüb Stevens.
vielleicht sind wir da in einer Woche ja schon schlauer, wenn wir dann fest abgestiegen sind, wovon ich leider ausgehe. Tut mir leid, die ganzen Zuhörer, wenn ihr eure Hoffnung noch habt, haltet sie am Leben. Ich habe es leider nicht mehr so ganz. Da sind wir auf jeden Fall schon schlauer. Also ihr könnt aber, um das mal wirklich festzuhalten, ihr könnt mit Daumen in der zweiten Liga, trotz des Interviews, was er heute gehalten hat, wo jetzt sich ja doch vielleicht die eine oder andere Sympathie noch den Sympathiebonuspunkte erschlichen hat, mehr oder weniger, könnt ihr euch das definitiv nicht vorstellen, mit ihm in die zweite Liga zu gehen.
Nein. Niemals. Weg.
Alles klar.
Nein. Also er ist klar aus meiner Sicht kein Typ, der zu uns als Mannschaft passt, zu uns als Verein passt und ich glaube auch nicht, dass er. Er hat zwar gesagt, er würde mit in die zweite Liga gehen, aber ich glaube da nicht dran. Ich bin nach wie vor noch der Meinung, dass er dann später bei Köln auf dem Stuhl sitzen wird und da Trainer ist. Also das halte ich für wesentlich wahrscheinlicher.
Ja. Oder in Moskau oder in Türkei.
Bitte?
Ja, oder ich sagte, oder in Moskau oder in Türkei. Aber für den Zweck, für den er geholt wurde, ja, da fand ich das vollkommen okay. Und war völlig die Entscheidung von Puchhagen jetzt auch gut. Ich meine, das ist natürlich jetzt der Hinlosgang ist, ja, das konnte die wenigsten ahnen. Und aber für die zweite Liga und auch für eine Erstligasaison, auch für den Neuaufbau und für die ganzen Visionen, die er da am ersten Tag rausgehauen hat, da will ich so einen wie Daumen nicht haben, so ein Dampfplauderer.
Er ist halt nicht so der Neuaufbaumensch, ne? Das hört sich jetzt blöd an, das ist zwar, glaube ich, auch gar kein Wort, was ich jetzt gerade gesagt habe, aber er ist nicht so der Mensch, den man, wenn du Neuaufbau hörst, das, wo dir die erste Assoziation der Herr Daum in den Kopf kommt, ne?
Beim besten Willen nicht.
Ja. Gut, schauen wir mal. Ich bin schon gespannt, wie das weitergeht, aber um nochmal ganz klar innezuhalten und ganz klar hier zu sagen, das muss alles relativ zeitnah gehen. Mitte Juli fängt die Zweitliga-Scheißsaison an, ja, und ob wir es wollen oder nicht, wenn wir wahrscheinlich dabei sind, dann geht es dann am 15. Juli, wenn wir Pech haben, schon gegen diese komischen Spieler aus Aue, ja, und dann kommen nochmal die Ultras aus Dresden, die uns hier das, da habe ich schon ein bisschen Angst vor, ja, die uns dann die ganze Stadt hier zerwüsten oder verwüsten und so weiter und so fort, also die brauche ich ja auf keinen Fall, aber gut, das kann ich leider nicht beeinflussen. Das wird richtig heftig und bis dahin muss alles in windigster Eile oder in schnellster Eile muss alles schnell gemacht werden. Weil wir können uns jetzt nicht aufhalten, wie der Dietmar Beiersdorfer das immer so ganz gern gemacht hat. 5 Monate darüber sprechen, wer vielleicht der Trainer sein könnte. Das muss schnell gehen und das muss eine gute Lösung sein. Und ich habe Angst, dass wir das verbaseln, weil sowohl... Also das hat jetzt nichts mit FC Basel zu tun.
Ja, Basel hatten wir noch nicht.
Oh Gott. Ja, also,
der Möller hat da jetzt auch Zeit, oder?
Ja, also ganz ehrlich.
Ja, bitte nicht.
Möller geistert schon wie ein Schreckgespenst durch die Reihen hier in Frankfurt. Aber bei allem Respekt, nach einer Verpflichtung von Offenbach direkt zu der Eintracht zu gehen, halte ich doch auch selbst in der jetzigen Zeit für relativ waghalsig.
Ja, und nicht nur, dass er von der verbotenen Stadt kommt, sondern dass es halt auch Andreas Möller ist. Das ist so, so kurz hinter Lothar Matthäus irgendwie. Und den hatten wir auch noch nicht in der Trainerdiskussion.
Ja, gut, Lothar Matthäus, ganz ehrlich, den würde ich wirklich sagen, kann es jedem Verein von mir aus bringen, aber ich würde halt nicht gern bei der Eintracht haben. Aber, aber so neu auf bei Wolfsburg, warum denn nicht? Ich halte den schon für kompetent, ja, aber nö, Eintracht, ach, naja, danke nein, ja, aber es gibt bestimmt den einen oder anderen Bundesliga-Verein, der ihn auch ganz gut gebrauchen könnte. Ich sehe an erster Stelle den ersten FC Köln, ja.
Oder die Bayern irgendwann dann doch
mal. Ja, da gibt es auch das Pascha, also hat er auch ein bisschen Amüsement abends, die sind bestimmt auch erst 18, 19, also da läuft der DAX, ja, insofern, whatever. Gut, schauen wir mal. Aber es wird auf jeden Fall nicht langweilig in Frankfurt.
Nee, definitiv nicht. Also da bin ich echt gespannt, was er da für ein Kaninchen oder auch zwei Trainer-Sportdirektor da aus dem Hut zaubern. Herr Sebastian, essen Sie wieder irgendwelche Paprikakekse?
Nein, natürlich nicht. Diesmal nicht. Diesmal nicht.
Okay.
Nur das, wofür ich hier bezahlt wird.
Seit du nicht bezahlt wirst, wirst du irgendwann verhungern.
Davon gehe ich aus.
Dann schaue ich nochmal so in meine Liste. Da steht noch die Geschichte drin, die wir nach dem Spiel am Wochenende hatten. Da sagen wir einfach nichts großartig dazu. Das Thema ist aus meiner Sicht durch. Die haben genug Aufmerksamkeit bekommen und brauchen wir nicht.
Da brauchen wir nichts zu sagen. Alles super.
Ich will aber ein ganz kurz will ich nochmal sagen.
Dann doch.
Bei der Medienberichterstattung wird immer darüber berichtet, was die Fans gemacht haben. Aber dass ich trotz der schwachen Leistung es wirklich für relativ positiv halte, dass die Spieler danach hingegangen sind, die ganze Sache sowieso nur 7 Minuten gedauert hat. Das könnte ruhig ein bisschen mehr Erwähnung finden in den Medien, ja, aber das wird natürlich wieder total unter den Teppich gekehrt. Da wird alles wie so ein Weltkriegsszenario dargestellt, das finde ich ein bisschen schwach. Aber gut, wie du schon gesagt hast, es sind halt immer ein paar Radalisten oder Radalemacher da, den wollen wir jetzt auch gar keine zu große Plattform bieten. Aber das ist nur
eine kleine Minderheit. Was man sagen kann, ist, dass bis auf einzelne Ausnahmen, und da hast du, natürlich gibt es auch dann mit der Polizei die schwarzen Schafe, ja, dass die sich wirklich in der Situation nicht so schlecht verhalten haben, wie man vielleicht auch von Auswärtsspielen kennt oder wie man es vielleicht hätte erwarten können. Natürlich, wenn man ein bisschen genau hinguckt, sieht man schon den einen oder anderen, der natürlich das dann ausnutzt. Genau das, wie das auch bei den Fans ausgenutzt wird. Aber das, was man, was ich beachtlich fand, war, dass auch in der Kurve es dann doch noch sehr viel Selbstregulierung gab, dass auch Fans andere Fans zurückgehalten haben. Die Idioten, die sich darauf einschießen, dass sie irgendwas machen wollen, mit Eisensteinen rumrennen, die machen es so oder so.
Ja.
Aber es wurde dann doch auch kontrovers später diskutiert und es wurden auch viele Fans zurückgehalten. Und es ist nämlich nicht so, dass die ganze Nordwestkurve irgendwie ein Haufen Randalierer ist und die Schande von Frankfurt, wie es das Spielblatt getitelt hat mit den Buchstaben. Und da sage ich auch nur so Typen wie Roland Palmert, dass die können mich wirklich am Arsch lecken, ja, mit ihrer komischen, kontroversen Berichterstattung, die nicht wirklich kontrovers ist. Aber das ist mehr provokativ. So wie es, ich habe in keiner Zeitung, und ich war wirklich bis zum Schluss da, in keiner einzigen Zeitung stand es wirklich so, wie es gegangen ist. Und man darf sich runterspielen. Das, was wirklich in den ersten Minuten passiert, wenn da Leute mit Eisenstangen aufs Feld laufen und Spieler jagen wollen, was auch immer, das kann man ruhig verurteilen, das ist Schwachsinn, aber das ist die Minderheit, wirklich die absolute Minderheit.
Und das sind noch nicht mal diese 150 Fans, das sind diese 150 Fans, das sind nämlich nur eine kleine Zahl von diesen 150 Fans, und das muss man jetzt nicht zu dramatisieren, das finde ich nämlich wirklich eine Frechheit, man kann nicht alles darauf abwälzen, auf diese ganze Kurve. Wie du gesagt hast, es gab viele Selbstregulierungsprozesse auch innerhalb, aber man muss halt auch betrachten, es gibt innerhalb selbst der Fans gibt es viele soziale Schichten und viele können es halt, haben ihren ganzen Lebensmittelpunkt auf die Eintracht ausgerichtet und dann können sie nicht so mit Trauer und Wut umgehen, wie wir das können, wo wir sagen, okay, wir sind traurig, jetzt gehen wir nach Sachsenhausen, trinken mal ein Bierchen. Die können das halt nicht. Das will ich auch gar nicht jetzt irgendwie gutheißen oder so, aber man muss halt da schon mal ein bisschen Augenmaß walten lassen, und das, was die Bild-Zeitung da macht mit diesen einseitig Berichten, aber auch selbst andere Medien, die das alles sehr hochschaukeln und sich wie ein Fähnchen nach dem Wind stellen, finde ich, ist eine Frechheit. Es wäre besser mal, dass die ein oder andere Medienberichterstattung ein bisschen objektiver ist, weil das wird auch der Streitkultur in Deutschland gar nicht schlecht tun.
Ja, also ich wollte es ja nicht stressen, aber einen Punkt sage ich dazu noch und dann will ich es auch dabei wenden lassen, ja. Wirklich das Negativbeispiel bei der ganzen Berichterstattung, das war in dem Fall, normalerweise ist es ja die Bild-Zeitung, die ja wirklich schon ganz weit unter der Gürtellinie war und wirklich nur Schrott geschrieben hat. Aber das Beste war wirklich die Elf-Freunde, das Elf-Freunde-Online-Portal, das irgendwie zwei Sätze geschrieben hat und dann eine große Headline drüber: Hier gibt es die Bilder von den Krawallmachern und hier gibt es die Bilder der Randale. Und dann waren die 5, 6 Bilder, die man überall schon gesehen hat. Und das war dann der Aufmacher. Und da sieht man schon, wie weit sein harter Weg dann auch gelegen ist.
Ja,
und heute, ich sehe es gerade, ja, heute ist exklusiv bei Elf Freunde die Entwickler der bestätigen Spezialkamera im Interview. Na, dann vielen Dank. Es geht weiter.
Genau. Und wenn ich mir sowas, das finde ich eine absolute Frechheit. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt schon jeden Idioten interview, der irgendwas damit zu tun hat, und diese komische, ganz abgesehen davon, dass du eine 600.000-Euro-Kamera, ja, die kannst du ruhig mal zu diesen Würstchenschubsern nach München schicken, ja. Die wird irgendwo getestet.
Genau.
Und wird gerade bei Frankfurt getestet, direkt vor der Kurve. Hallo, das ist so einem gewissen Teil, wenn ich weiß, dass es eine aufgeheizte Stimmung ist, das ist es gewissen Teil auch fahrlässig.
Grob fahrlässig.
Das würde ich als theoretischer Anwalt, könnte ich mir das auch gut begründen, ja. Also, dass man das direkt vor der Kurve macht, eine 600.000-Euro-Kamera, die so noch nie getestet wurde und zum allerersten Mal im Einsatz ist bei dem absoluten Topspiel Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Köln. Ja, seid ihr denn behindert? Ist er doch komplett bescheuert.
Es war halt einfach ein Produkttest und wir können sagen, das Produkt hat den Test nicht bestanden.
So. Nein, ja, aber
wir
dann noch.
Wir reden jetzt eigentlich schon wieder viel zu lang über das ganze Thema. Das ist es alles nicht wert.
Ja,
da hast du recht.
Ja. Kommen wir doch zum Abschluss der, glaube ich, 9 längsten Folge der Eintracht-Podcast-Geschichte zu einem erfreulichen Punkt am Ende. Der Kollege Jesus war ja so freundlich und hat dieses schickt ihn doch in Rente-T-Shirt gemacht und die millionenfache verkaufte Auflage hat dann auch endlich zum Erfolg geführt. Unser aller Freund Udo L. hat bekannt gegeben, dass er am 22. Mai das letzte Mal im Doppelpass auftreten wird und danach dann auch endlich in Rente geht. Jetzt müssen wir uns ein neues T-Shirt überlegen, oder?
Ja, der Von Torre ist auch so ein Kandidat. Also ich meine, wer Patrick Ochs immer noch mit Timo Ochs verwechselt, was übrigens eine ganz gute Spitze dann von Buchhagen war, ich weiß nicht, ob einer von euch sich das angetan hat, als der Buchhagen dann gesagt hat, es war so, Der Bon Torra wollte den Bruchhagen auf den Patrick Ochs-Wechsel ansprechen, weil der Magath ja auch da war.
Ja.
Und hat gesagt, ja, und wie ist es mit dem Wechsel zu Timo von Timo Ochs zu Wolfsburg? Und der Bruchhagen, ja, Timo Ochs, ja, das ist ein Torwart, ja. Was, also hat so, er wusste ganz genau, um wen es geht, aber ja, der Timo Ochs ist ein Torwart, ja, ja. Und was wollen Sie jetzt? Ja, Ihr Spieler, der jetzt wechselt. Ach, Sie meinen Patrick Ochs, ja. Ach so, der Patrick Ochs, ja. Das haben wir und so weiter und so fort. Der hat ihn ja erstmal gut abgedisst, genauso wie ein, zwei andere Managerkollegen davor auch schon. Das war eine ganz nette Aktion. Also der Votorra scheint auch immer relativ schlecht vorbereitet zu sein, wenn es nicht gerade um FC Bayern oder die lustigen Werderaner geht, die doch sein Lieblingsteam sind. Der wäre auch fällig für die Rente. Aber wenn ich mir dann ansehe, was sonst bei Sport 1 da rumfleucht, ach, da hast du die, hast du echt die Wahl zwischen Pest und Cholera.
Vielleicht sollten wir dann
selbst schuld, wenn man sich das anguckt.
Ja, vielleicht sollten wir dann einfach so ein kampfgalaktisches Schließt Sport 1 T-Shirt machen.
Ja, gerne. Sport 1 wird vom Eintracht-Podcast übernommen. Zack!
Ja, wir haben zwar keine 600.000-Euro-Kameras, aber das Equipment, was die haben, können wir trotzdem gebrauchen. Und vor allen Dingen das Leergut, was aus dem Doppelpass da übrig bleibt.
Oh ja. Machen wir dann abends ab 11 Uhr auch dann so Ausziehfilmchen?
da fragt der mögliche Protagonist. Ich hab's schon. drauf gewartet.
Wir können dann überlegen, wer dann für die Küchengerätewerbung am Morgen die Synchronstimmen macht.
Ja. Bevor das eskaliert, können wir trotzdem noch tippen für Dortmund oder sind wir jetzt schon so tief gesunken, dass wir uns mit allem abgefunden haben?
Ja, gut, dann machen wir es schnell. Ich sage 0-8.
Ich sage, die Eintracht gewinnt 3-2.
So. Ein absoluter Unmensch. Also ich sage 4-0 für Dortmund. Die Sache ist gelaufen. C'est la vie. Und ich werde mich in meiner Trauer umgeben.
Nein, dann schlagen wir halt den scheiß BVB und ich darf das sagen, ohne genau. Mich zu entschuldigen.
Weil wir ein absolut reines Gewissen haben, dürfen wir das sagen.
So sieht's aus.
Ich würde sagen, damit machen wir den Sack für die Woche zu. Wir freuen uns zwar nicht auf ein schönes Fußballwochenende, aber wir stehen trotzdem zur Eintracht und werden sie auch anfeuern. Sind zwar nicht live in Dortmund, aber werden trotzdem uns das Spiel sicherlich anschauen und stehen auf jeden Fall zur Mannschaft auch in der zweiten Liga und ja, sind gespannt, was da für Kaninchen für Trainer und Sportdirektor aus dem Hut kommen und ja, werden es auf jeden Fall in der kommenden Woche in gewohnter Art und Weise kommentieren. Bis dahin, macht's gut!